Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Strichhopp-Button aus.
Hallo?
Ja.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des Podcasts. Zwei Stricher packen aus. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Oliver Hilbring.
Und Olli Hilbring. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael Holtschul. Der sieht ein bisschen fertig aus. Wobei eigentlich ich sehe aus wie das blühende Leben, oder?
Eigentlich auch nicht.
Eigentlich. Ich glaub,
bei mir steckt eine Renovierung in den Knochen, an der ich gerade noch dran bin. Dir steckt ein Virus in den Knochen, wie du mir erzählt hast.
Ja, ich bin jetzt wieder genesen. Ich litt unter Covid-19. So heißt das nämlich offiziell. Der Volksmund sagt Corona.
Du hast dich noch leicht verschnupft an,
ansonsten ja, genau.
Nebenwirkungen gehabt?
Ja, ich habe...
Was heißt Nebenwirkungen?
Ich hatte einen wilden Verlauf. Also man sagt ja immer milder Verlauf, ne? Aber ich hatte einen wilden Verlauf, finde ich. Also ich fand das nicht mild, war schon recht man hat mich weggegrätscht quasi wie Borowka damals in der Bundesliga. Also ich darf ja nicht über Fußball reden. Nein, aber ich war schon ganz schön fertig und ich habe meinen Geruchssinn verloren. Was ich schon sehr hart finde. Also so ganz intensive Gerüche habe ich jetzt gerochen, gestern noch. Und zwar, wenn du deine Nase in die Kaffeepulverdose packst.
Also entdeckst gerade diese Gefühle völlig.
Ja, mal. Nein, aber das so intensive Gerüche kann ich wahrnehmen, aber Tagesgerüche wie wenn der Hund pupst oder so, das kann ich nicht riechen.
Gut, dass wir hier eher was für die Ohren machen.
Ja, genau.
Was bisher geschah.
Wir sind auch direkt in unserer ersten Rubrik, was bisher geschah. Und seit der Aufnahme unseres letzten Podcasts hat sich einiges getan. Und zwar haben wir ja über meine neue Stiftkollektion gesprochen, wo es eine neue Auflage von gibt. Das hast du leicht despektierlich, hast dich ein wenig drüber lustig gemacht.
Ja, ich sag mal so, letzte Folge war sehr despektierlich. Also da war ich wohl ein bisschen überheblich.
Ja, das war einer der Punkte, aber der ist für dich noch relativ gut jetzt ausgegangen, weil die Firma Tombow, für die ich ja Markenrepräsentant bin und eben da meine Stiftkollektion habe, die hat natürlich die Folge auch gehört und die haben mir ein Geschenk für dich zugeschickt.
Nein.
Wenn du jetzt mal zu deiner Linken schaust, wir machen nicht Unboxing für die Ohren, zu deiner Linken, Olli, einfach mal den Kopf drehen.
Ach da,
Für den Hörer, es steht direkt ein Karton vor ihm und er hat mich angeguckt.
Da steht ein sehr, sehr großer Karton der Firma Tombow.
Ja, der ist für dich, auch wenn da mein Name draufsteht. Ah. Aber Tombow hat mir diesen Karton zugeschickt, dass du da mal reinguckst.
Und soll ich da jetzt direkt reingucken?
Wir machen Unboxing für die Ohren.
Okay, Moment.
Olli, muss ich mal versucht, so diesen Karton anzuheben. Jetzt hört man, wie Olli den Karton aufmacht.
Ja, Wahnsinn. Guck mal, der Tombow Abt Pro.
ABT Pro, genau.
ABT Pro, Entschuldigung, ich kenne die Produktbezeichnung noch nicht richtig. Ach, guck mal da, hier, Alter. Ja, da freue ich mich. Warte mal, das ist ja super. Ein ganzer Karton voller Tombow-Stifte.
Das sind die Alkoholmarker, mit der man dann Cartoons wunderschön ausmalen kann.
Alkoholmarker, das ist genau mein Ding, sag ich mal.
Ja, riechst du ja momentan.
Ja, im Moment kann ich es nicht riechen, genau.
Ja, da sind verschiedene Farben drin und im Grunde genommen kannst du es jetzt einfach ausprobieren und ich denke, dass wir dann in Folge 8 dein Feedback dazu kriegen.
Mensch, vielen Dank.
Ich muss sagen, die Stifte sind perfekt, wie sie sind. Ich war an der Produktentwicklung beteiligt, sie sind auf Cartoonisten ausgelegt, also von daher.
Das ist schön. Vielen, vielen Dank, Tombow. Weil ich habe ja auch einen Stiftfetisch. Das habe ich ja schon öfter mal bei Instagram, habe ich das meinen Followern schon gebeichtet.
Spricht der Seniorenstift?
Ja, der Seniorenstift. Gehe ja oft zum Künstlerbedarf und kaufe da ein. Und Papier und Rahmen muss ich mal kaufen, wie Jobs und so. Und ich gehe kaum raus und ich kaufe immer Stifte, obwohl ich keine brauche. Ich habe hunderte von Stiften zu Hause. Aber jetzt habe ich noch mehr. Aber ganz besondere, nämlich von Tombow. Und da werde ich mich heute Nacht mit in mein Arbeitszimmer einschließen und einfach mal den Stift über das feine Papier rauschen lassen. Habe ich das schön gesagt? Ja, ne?
Auf jeden Fall. Du siehst, für eine Despektierlichkeit bist du jetzt belohnt worden.
Für die andere auch, wenn man so will.
Wenn man so will, ja, das wird sich im Laufe dieses Podcasts, dieser Folge natürlich dann noch erschließen. Wir haben Feedback bekommen, nicht zu knapp. Wir haben ja die Rubrik, ey Kollegin. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal an mit einem Hörerbrief, einer Mail, die mich erreichte. Das ist ein Kollege, der möchte jetzt namentlich nicht unbedingt benannt werden, weil er dich sehr beschimpft hat. Ja. Ich auch. Ich lese mal kurz Auszüge daraus vor, ja?
Ja, bitte.
Was zur Hölle, Michael? Ihr lasst in eurem Podcast den schäbigen Vorwurf mit Augenzwinkern gegen Jan Kunz im Raum schweben. Er hätte Hilbrings Cartoons geklaut oder sich zumindest davon inspirieren lassen oder hätte seine Sorgfaltspflicht verletzt, weil er sich nicht genug in die Weltkultur-Cartoon-Vita von Hilbring eingelesen hätte, um zu wissen, dass er schon mal so ein Cartoon hatte. Ihr stellt Jan Kunz an die Wand und stimmt euch gegenseitig zu, dass da ja total verdächtig wäre. Kommt mal wieder von eurem hohen Ross runter. Das ist einfach nur scheiße.
Ja, ich kann nur zu Kreuze kriechen und mich entschuldigen, wenn das so angekommen ist. Bin aber auch der Meinung, dass wir das so in der Härte gar nicht gesagt haben. Ich habe es mir extra zweimal nochmal angehört. Und ich glaube auch, das ist für mich auch ein Learning, dass die Menschen natürlich in einem Podcast auch hören wollen, was sie hören wollen. Also, ne, oder hören, was sie hören. Aber diese Kritik ist natürlich total angekommen. Und natürlich muss niemand, ich selber kenne meine Werke gar nicht so genau, ja. Also niemand muss das Weltkulturerbe Ollis Cartoons kennen irgendwie oder so genau kennen. Jetzt ist bei diesem einen Cartoon, ich habe nur zwei Preise gewonnen, ja. Also ich habe einmal den zweiten Platz gemacht beim Deutschen Cartoonpreis 2014 und den Publikumspreis in Prero. Das sind die zwei einzigen Preise, die ich gewonnen habe, ja. Und genau dieser eine Cartoon ist halt ein Preisträger, wenn man so will, ja. Auch das ist mir nicht wichtig, also in dem Sinne irgendwie, dass jetzt alle diesen Cartoon kennen müssen irgendwie. Aber das hat uns aber irgendwie dazu geführt, dass wir irgendwie heute im Grunde irgendwie diese Thematik irgendwie auch mal beleuchten wollen.
Ja, ich möchte da ganz gerne noch was zu sagen.
Ja, bitte, also bitte. Also
ich finde, die Kritik ist schon angemessen, insofern, dass wir vielleicht etwas missverständlich uns ausgedrückt haben. Du hast ja durchaus gesagt, dass das passieren kann, das habe ich auch gesagt, dass uns das auch passiert, dass man einen Witz zeichnet, von dem man völlig überzeugt ist und dann merkt, den hat jemand anders schon gemacht. Passiert alles.
Natürlich.
Der Cartoon, der war natürlich nur der Aufhänger, um mal darüber zu reden. Was missverständlich war, war, dass wir einen anderen Zeichner natürlich des Diebstahls bezichtigt haben, den wir ausgepiepst haben und das vielleicht leider in einen Topf geworfen wurde. Also Jan,
der andere. Nein, der Jan hat nicht gemobst, sondern der andere. Und der andere mobst richtig. Also das ist, glaube ich, das ist schon Kleptomanie.
Das hätten wir nicht in einem durch so vielleicht sagen dürfen. Das kam missverständlich an. Das finde ich jetzt im Nachhinein vielleicht auch problematisch. Ich habe aber gemerkt, dass das Thema wirklich ein sehr emotionales ist.
Absolut, absolut.
Ich glaube, so Cartoon-Ideen oder überhaupt Witz-Ideen, die sind ja sowas wie Babys und man ist da auch sehr stolz drauf. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass man sich da wirklich drüber ärgert. Hinter Rücken der Kollegen wird darüber geredet und gelästert. Guck mal, der hat mein Cartoon nachgemacht. Aber sobald es jetzt ausgesprochen wird, ist das problematisch. Gut, müssen wir ein bisschen sensibler mit umgehen, weil es nun mal ein sensibles Thema ist. Aber wir machen heute das Beste draus, wie ich finde.
Ja.
Und zwar ein kleines Special zum Thema Ideen. Wir haben nur uns angekündigt bisher, aber
wir haben hohen Besuch, wenn man so
will. Wir haben hohen Besuch. Und zwar sitzt bei uns im Studio der wunderbare Thomas Rogel, seines Zeichens. Oh Gott, wo fange ich an? Autor, Serienerfinder, Coach, macht Comedy-Gags, unter anderem für die Heute-Show, hat Serien geschrieben, ist nicht zu guter Letzt Cartoon-Co-Autor von mir.
Unglaublich. Hallo, Tom.
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Ich habe gerade versucht, das kurz aufzulisten, weil ich bin ein großer Fan davon, dass unsere Gäste, sofern wir jetzt Gäste haben, ich glaube, du bist der zweite, also außer meiner Interviews, die ich on Tour gemacht habe, dass sie sich selbst vorstellen, weil die natürlich selbst am besten wissen, was für sie wichtig ist und was sie in den Vordergrund stellen möchten. Du bist natürlich heute hier ein bisschen speziell wegen der Gag-Sachen, weil das natürlich sehr, sehr nah dran ist an deinem Cartoon-Thema.
Aber wir können uns natürlich auch über dein Hobby Koi-Karpfen unterhalten, wenn du magst, oder andere Hobbys. Aber jetzt bitte, Tom, stell dich doch mal bitte vor.
Das Koi-Karpfen-Thema würde dann natürlich wirklich den Rahmen sprengen. Also unter 3 Stunden geht da bei mir nichts. Ja, hallo, ich bin Thomas Rogel und das mit den Ideen und den Gags passt ganz gut, denn das war so mein Einstieg in die Fernsehwelt vor unglaublichen über 20 Jahren. Wie das so ist, man will alles Mögliche machen, vor allen Dingen große Filme und sowas. Es geht dann aber doch kleiner los, weil man sagt, okay, dieser Harald Schmidt, der hat gar nicht nur feste Autoren im Team, sondern da schreiben auch Studenten und sonstige Verrückte und Versager irgendwelche lustigen Gags für sein Stand-up. Und da habe ich mich auch mal beworben und die haben mich mal mitschreiben lassen und plötzlich sagte Harald das, was ich mittags geschrieben hatte und dann wusste ich, was ich beruflich machen will. Ich wollte Comedy-Autor werden. Das hat alles so ein bisschen gedauert, aber ich bin's geworden.
Und jetzt kann man davon leben? Sitzen.
Manche ja, manche nein.
Ja, ich frage ja dich.
Man muss natürlich schon, also das Schöne ist ja, zwei Stricher haben sich eine Gag-Hure des teilweise öffentlich-rechtlichen Fernsehens eingeladen.
Eine Gag-Hure.
Und wenn man die richtigen Jobs und die richtigen Gags macht, dann kann man davon gut leben.
Gag-Hure finde ich super.
Das ist auch schon, ich glaube, das ist schon direkt der Titel für die Folge, zwei Stricher und die Gag-Hure.
Ja, sehr gerne. Ja. Ich will es ja auch meiner Mama schicken.
Da würde ich erstmal abwarten.
Das stimmt.
Das ist verrückt. Wie bist du denn da drauf gekommen, jetzt, also, oder wie ist das zustande gekommen? Hast du da ein Briefing geschrieben? Weil vor 20 Jahren gab es ja noch keine E-Mail, oder? Oder wie bist du da an diese Erstdinge bei der Harald Schmidt Show gekommen?
Das ist wirklich für jüngere Hörerinnen, ist das eine Geschichte von vor dem Krieg, weil ich in, ich glaube, dem Express bei einem Studienjob, den ich gemacht hatte, so einen Nebenjob, las ich, dass eine Abiturientin einen lustigen Brief, einen frotzligen Brief an die Redaktion von Harald Schmidt geschrieben hatte und die sagten, du bist doch lustig, schreib doch für uns mal Gags. Und dann war mir so klar, wie Studentin, Schülerin dürfen Gags für Harald Schmidt schreiben. Ah. Und dann war es glücklicherweise ein Seminar, wo der Prof nicht erschien in meinem Grundstudium, wo ich gesagt habe, oh, weißt du was, da kann ich die Zeit auch nutzen und frotzligen Brief, ich mache das einfach nach. Also da verdanke ich sozusagen einer jungen Frau die Idee, mich bei Harald Schmidt mit einem frotzligen Brief zu bewerben. Und es hat auch da geklappt. Und ich dachte, das gibt's doch nicht, bis mir dann klar wurde, ah, so läuft das in der Branche. Man kann tatsächlich sagen, die Show finde ich gut, ich könnte mir vorstellen, mein Humor passt, da schreibe ich mal hin. Und dann musste man aber die Adresse rausfinden. Und dazu hat man sich damals noch das Medienhandbuch gekauft für sehr viel Geld, in dem auf Papier einfach nur sämtliche Adressen aller Medienunternehmen von Köln standen. Leute, ihr wisst gar nicht, was euch das Internet Gutes getan hat.
Du, das Thema hatten wir schon bei dem Interview mit Martin Sonntag von der Karikatura. Als die Karikatura angefangen hat, war das ja auch ein tierisch großes Problem, überhaupt die ganzen Zeichner zusammenzukriegen, weil das Internet noch nicht da war. Mhm. Und ja, gute Recherchearbeit dann. Ne? Aber was hast du studiert?
Natürlich Pädagogik. Das ist eine Grundvoraussetzung für gute Comedy.
Natürlich.
Ja, sicher.
Also aus der Verzweiflung heraus bist du dann Comedy-Autor geworden.
Ach, das geht so Hand in Hand. Es war wirklich ganz lustig, dass ich diesen großen Traum, auch Mann, ich möchte am liebsten, so der jugendliche Traum, ich möchte Regisseur werden und nicht so für die langweiligen deutschen Filme, wir sprechen hier von den 90ern, wo noch nicht so viel abgefahrenes Zeug aus Deutschland kam, sondern man wollte so ein bisschen Roland Emmerich werden, ihr wisst, was ich meine. Man hat sich immer die Making-ofs angeguckt von Filmen, die 100 Millionen Dollar kosten.
Ja, in der letzten Folge habe ich noch ganz gut über Roland Emmerich gesprochen.
Ich habe dir geschrieben, also Moonfall, da möchte ich auch unbedingt noch gucken, das ist glaube ich, ja, das ist wichtig.
Ich habe jetzt
den
mundvoll verstanden.
Mundvoll. Mundfaul.
Ja, ja. Das war wirklich was, was dann so dieser
Entschuldigung. Ja. Aber ich habe jetzt, weil wir die ganzen Gäste hatten und ich habe jetzt Wacken geguckt und so, Mundfaul finde ich auch gut, eine Mittelalterband, die nicht singt.
Absolut. Das unbedingt war, dieses Projekt möchte ich von dir verwirklicht sehen.
Entschuldigung, ich wollte da nicht unterbringen. Also du hast Pädagogik studiert, du wolltest Regisseur werden in Hollywood, natürlich irgendwie nicht absolut. In Köln, Lindenstraße, sondern schön richtig
genau
amtlich.
So. Ja.
Wolltest du Regisseur werden, bevor du angefangen hast zu studieren?
Absolut. Ich habe dann wirklich mal so diese, wie schreibt man Drehbuchbücher, gekauft und gelesen. Ich habe mich einmal an der Uni da in Ludwigsburg beworben, weil ich den Eindruck hatte, da muss man noch nicht 10 Praktika vorweisen und schon irgendwie eine Ausbildung gemacht haben.
Die Filmhochschule, ne?
Genau, ja. Und da lag ich aber falsch, oder das hätte man doch gemusst. Das war alles so ein bisschen halbherzig, ein paar Videos mit Freunden gedreht, also der große Traum war da, aber ich habe ihn jetzt nicht wahnsinnig intensiv verfolgt. Und deswegen war das auch vollkommen okay, dass ich eine zweite Leidenschaft, nämlich wirklich mit Menschen arbeiten, und ich habe katholische Jugendarbeit gemacht, so, und dann habe ich echt gedacht, ja, dann mache ich halt Pädagogik. Und dann kam Medienpädagogik, so Ende der 90er, und ich dachte, ach, da kann ich das ja zumindest so ein bisschen verbinden. Alle haben mich immer gefragt, ja, und was machst du dann beim Fernsehen, wenn du Medienpädagogik studiert hast? Dann habe ich immer erklärt, nein, es geht um alle Medien, vom Buch bis zum Internet. Ja, und dann hat es sich eben parallel ergeben, mein Studium so ein bisschen co-finanzieren mit Gags. Und am Ende habe ich gesagt, ja, ich versuche es erstmal mit dem Fernsehen und nicht mit der Zeitarbeit als Pädagoge.
Aber es ist schon ein Phänomen in der Branche, Autoren, Gagschreiber, dass man im Grunde genommen nicht ganz speziell irgendwas studiert, sondern ja das Handwerkzeug zu recherchieren und was zu schreiben im Grunde genommen Studium mitnimmt, aber jetzt nicht so eine spezielle Ausbildung hat, wie wenn man jetzt Medizinstudium oder Architekt macht, wo man ganz speziell auf das Berufsziel hin was lernt. Das ist schon in der Branche, sag ich mal, Quereinsteiger sind schon ziemlich viele da, oder?
Immer noch, damals natürlich noch viel mehr. Also heutzutage haben viele Unternehmen ja doch erkannt, dass man das vielleicht professionalisieren sollte und dass es Sinn macht. Der von Stuckmann, auf den ich später eventuell nochmal zurückkomme, der hat kreatives Schreiben in Hildesheim studiert. Mhm. Das ist ja da so der einzige Studiengang. Und ich frage mich bei jeder Uni, warum die das nicht anbieten. Denn Amerika zeigt, wenn du Jura studierst und machst ein paar Creative Writing Kurse und merkst plötzlich so, ah, das interessiert mich ja total und bringst das zusammen und schreibst du später eventuell eine der geilsten Legal-Serien, also Anwaltsserien. Dieses Quereinsteigertum ist ja total gut. Man weiß ja von den Simpsons, wie viele Wissenschaftler da mitarbeiten und deshalb sind teilweise diese Gags so unglaublich brillant, wenn es da mal irgendwie plötzlich um die Relativitätstheorie geht und so. Also nein, es gibt da immer noch nicht genug Ausbildung. Wir versuchen da so ein bisschen was auf die Beine zu stellen.
Ja, ja, du bist ja auch Coach, ne?
Ich bin auch Coach und da Alter, kommt dann Alter, das.
Da würde ich, glaube ich, mal eine Stunde nehmen.
Da will ja, ich mal. Das kannst du dir leisten.
Ja? Ja,
jetzt, wo du die Tombow-Stifte hast.
Ja, Olli, durch im Grunde genommen Thomas bin ich auch darauf gekommen, dass wir damals beim Thorsten Sievert ein solches Seminar gemacht haben.
Ah ja, wir haben, genau, wir haben, Micha und ich, wir haben mal ein Comedy-Seminar gemacht, ein Wochenende in Köln.
Ja,
und es sehr war, gut. Ich fand's lustig, also vor allem Thomas hat auch uns richtig gelesen.
Entschuldigung, Thomas oder Thorsten?
Thorsten.
Kollege
Grüße ihn raus. Ja. Thorsten. Den ich dann auch nochmal wieder getroffen habe irgendwie, weil irgendwie wir wollten gucken irgendwie, der war dann bei Konstantin Live Entertainment oder so. Das hat aber nicht geklappt, egal. Aber Thorsten hat uns richtig gelesen, weil wir ja doch Cartoonisten sind und keine Comedians in dem Sinne. Ja. Ne? Und dass unsere Live-Performance auch dementsprechend ein bisschen anders ist als jetzt bei einem klassischen Comedian. Ja, das finde ich gut. Coach, du willst ganz viele Sachen bewegen, aber ich will nochmal zurückkommen, weil mich das interessiert. Also du bist schon gescheiterter Regisseur dann eigentlich. Oder hast du das immer noch so ein bisschen weiterverfolgt oder hast du irgendwann gesagt, nee, komm?
Nein, ich bin gescheiterter Regisseur, wirklich aus diesem Grund, dass ich, dann habe ich mal irgendwie einen kleinen Kurzfilm für so einen Wettbewerb mit meinem Kollegen Lutz van der Ost gemacht, den man zu Recht auch nicht mehr bei YouTube sieht. Also das Interesse
den
war
Lutz
immer da.
Oder den Film?
Den Lutz sieht man,
den
sehr,
Lutz
viel
sieht man
bei
sehr viel
YouTube.
Bei YouTube.
Oh,
doch, ja. Und auch zu Recht. Lutz ist
absolut
lustig.
Also wirklich, das Interesse wäre immer da gewesen, aber dann lief das tatsächlich mit dem Schreiben so gut und dann habe ich ein paar Projekte auch gemacht, wo ich zwar nicht Regisseur war, aber zum Beispiel Puppenspieler für unsere YouTube-Comedy-Serie damals. Also da habe ich verrücktes Zeug gemacht, aber Regisseur, ich glaube, das muss man dann richtig machen und das
ja,
habe ich nicht gemacht.
Glaube ich auch. Ja. Ich habe auch überlegt irgendwie, ob ich ein guter Regisseur wäre, aber man muss wirklich viel, viel beachten und viel, viel auch machen von
Rechtschreibung zum Beispiel.
Ja, ja, nein, irgendwie ist ja nicht nur irgendwie da am Set irgendwie ein bisschen irgendwie Leute rumscheuchen. Irgendwie macht sich ja vorher Gedanken und irgendwie hinterher und so. Und was ich immer so bewundernswert finde, irgendwie, dass man so Anschlüsse im Kopf haben muss, irgendwie, wenn man dreht, ne, und Achsensprung und diesen ganzen Quatsch irgendwie, den man ja dann irgendwie irgendwann auf der Schule lernt. Aber was ich auch interessant fand, was du gesagt hast, irgendwie, dass wenn jemand Anwalt wird und aber dann irgendwie kreatives Schreiben und plötzlich dann irgendwie die geilste Anwaltsserie. Ich glaube, das ist immer so sehr wichtig irgendwie, dass man so für eine Sache Leidenschaft entwickelt und aber auch, und das ist glaube ich fürs Schreiben auch wichtig, dass man eine gewisse Lebenserfahrung hat, beziehungsweise irgendwie auch rechts und links guckt, weil das Schreiben an sich füttert sich ja nicht von selbst, also ja. Man muss ja über Dinge schreiben
ja.
Und ich glaube, ist auch leichter, über Dinge zu schreiben, die man auch gut findet oder also ich beschreibe meine Arbeit immer so, ich mache immer Cartoons über Sachen, die mich tierisch ankotzen oder die ich total lieb habe.
Ist ja, das müssen Herzensangelegenheiten sein.
Ja, also
in beide Richtungen.
Ja. Ja, genau. Also Sachen, die dich emotional in irgendeiner Form bewegen. Also positiv wie negativ, oder? Ist das bei dir auch so?
Für Comedy auf jeden Fall. Und gleichzeitig glaube ich allein die Brille, die man aufhat. Also ich weiß noch, ich brauchte für mein Diplom ein 3-monatiges Praktikum und hatte mich vorher eher im Fernsehen umgetan und deswegen landete ich bei einer Logistikfirma und ich dachte tatsächlich so, die wollen jetzt was von mir zu ihrer Weiterbildung und ja, hoffentlich versaue ich das hier nicht komplett. Und ich brauchte ungefähr 3 Tage, um zu erkennen, keiner hier hat die pädagogische Brille auf und ich komme da rein, habe keine Ahnung von Logistik, ich bin der einzige langhaarige Mann hier und jetzt verstehe ich, was ich gelernt habe, nämlich ich sage, warum laufen die Mitarbeitergespräche so ab und warum werden Leute befördert, aber plötzlich müssen sie organisieren und Teams leiten, warum hat ihnen das keiner richtig beigebracht auf dem Weg dahin und so. Und da war mir so ganz klar, ach, das ist jetzt meine Brille und meine Fähigkeit und ich glaube, so läufst du dann durch die Welt und hast eben diesen Vorteil, dass du nicht nur sagst, ich sehe alles nur durch die Comedy-Brille, weil ich seit 20 Jahren nichts anderes mache, sondern du hast noch eben eine andere Weltsicht. Ich glaube auch, das macht Sinn.
Ja, hat das schön gesagt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Danke, dass ihr bei meinem TED-Talk da wart.
Genau. Und das war erst Slide 1.
Genau.
Wie ist denn heutzutage, wie sind die Einstiegsmöglichkeiten in diese Branche?
Ist interessant, weil wir gerade so ein Nachwuchsformat machen, 2 Wochen. Die Leute mussten sich bewerben mit Comedy-Texten und ihren eigenen Social-Media-Kanälen uns zeigen, was sie so gerne machen.
Und ist das so vergleichbar mit dem Deutschen Cartoon-Preis, wo dann verschiedene Zeichner auch die Möglichkeit haben, dann in diesem Buch beste Bilder zu landen und sich mal beim Verlag zu präsentieren, wo man vielleicht vorher nicht so die Möglichkeit hätte, dass das so institutionalisiert ist, dass ihr jetzt Nachwuchs quasi sucht?
Also das ist genau, das ist die Summer School Comedy, haben wir das genannt, von der Internationalen Filmschule mit der Grimme Akademie zusammen, mit Produktionsfirmen. Weil da der Bedarf so groß ist, werden eben Leute gesucht und genauso wie ich damals von Brainpool über die Gag Academy mir Kontakte geknüpft habe und mich da beworben habe. So versuchen wir denen einerseits so ein bisschen was beizubringen, aus unserer Erfahrung ein bisschen was zum Geschäft zu erzählen und gleichzeitig diesen Einstieg zu erleichtern und den Kontakt herzustellen zu Firmen, die suchen. Und da ist das interessant und das kennt man auch, glaube ich, aus allen Branchen. Die Leute suchen immer, aber tatsächlich dann konkret zu sagen und jetzt gehen wir da mal zu diesem Abschlusspitch, das braucht immer noch so ein bisschen Überzeugung. Also es ist nicht so, dass die dann dahin rennen und sagen, ja, wir suchen ja Nachwuchs, sondern man hofft, glaube ich, immer noch so ein bisschen, dass man den so durch Zufall findet, dass man bei Twitter jemanden sieht, was die Bild- und Tonfabrik sehr stark macht, die ja Herrn Böhmermann produziert hat, Kreumann und so weiter. Die gucken wirklich, wer ist bei Twitter richtig lustig und dann fragen wir einfach mal, hier willst du was für uns schreiben.
Elmutzo zum Beispiel ist auch da gelandet in der Redaktion.
Genau.
Ne?
Genau. Aber siehst du, das ist schon mal ein ganz guter Grad. Mich hat noch nie einer angerufen.
Mich auch nicht. Also zumindest nicht aufgrund meiner wenigen Twitter-Beiträge.
Ich bin nicht so wirklich aktiv bei Twitter, weil mir das zu, was heißt so heiß irgendwie, aber da werden natürlich Themen so diskutiert, da habe ich keinen Bock drauf und keine Zeit für. Also da jedes Mal sich zu erklären irgendwie oder irgendwie die Gefahr zu laufen, da, you never walk alone, sag ich mal. Das ist ja schon heißes Pflaster, Twitter. Also wenn man jetzt humoristisch unterwegs ist, weil ja auch das Problem, glaube ich, irgendwie für viele Leute ist ja oft auch, dass sie nicht unbedingt im Humorfach verortet sind, weißt du? Und dann können die Leute nicht trennen. Meint er das jetzt ernst? Ist das jetzt ein Gag oder was ist denn da los? Ne?
Das okay, passt aber, zu einem Thema. Eben, genau, da sind wir ja mitten im Thema. Die Überlegung jetzt gerade bei Tom ist ja, als Heute-Show-Autor beispielsweise, hast du ein Format, was einmal die Woche freitagabends läuft und ihr müsst eine Woche dafür arbeiten und euch Gags ausdenken. Also du jetzt oder das Team im Zusammenspiel. Und da sind natürlich aktuelle Themen. Ihr denkt euch was dazu aus und Twitter ist natürlich so niederschwellig für alle, dass im Grunde genommen jeder, dem da gerade was einfällt, einen Tweet absetzt mit einem Gag. Oftmals ist es ja dann so, dass am Freitagabend die Gags relativ häufig irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ohne dass es jetzt wieder einen Skandal gibt und dass wir fiese Zuschriften
bekommen. Also Wortwahl, Herr Holschuld.
Einem vielleicht bekannt vorkommen, weil natürlich Leute, die da nicht von leben müssen, das einfach so raushauen und dieses Comedy-Gold nicht zurückhalten, was sie da geschürft haben. Ja, wie geht man damit um? So, du weißt ja relativ genau, was ich meine. So dieses Gefühl, dass man einen tollen Gag gemacht hat und man muss den zurückhalten, weil der erst Freitag rauskommen darf.
Ja, das dafür wird man ja bezahlt, ne? Dass man das auch mal zurückhält.
Die Gag-Hure wieder.
Genau. Nein, das ist natürlich genauso. Du willst ihn eigentlich schon raushauen und du weißt genau, wenn ich ihn nicht raushaue, Twitter hat eben gezeigt, so die Schwarmintelligenz, da ist einer, der macht eigentlich nie Gags, aber der hat an diesem einen Tag einen super lustigen Gedanken und es gibt natürlich auch die jeden natürlich. Tag 3 raushauen, aber es gibt auch Leute, die sagen so, wow, mir ist was Lustiges eingefallen zum ersten Mal in meinem Leben, die schreiben das hin und du sagst so, verdammte Hacke, das war unser goldener Gag, wo wir gesagt haben, juhu, frei Freitag bringen wir den. Das kann immer passieren. Du hast immer
dieser goldene Gag, das muss übrigens, ich muss es erzählen, weil ich habe wirklich so hart gelacht diese Woche. Gerd Schröder hat sich ja wieder geäußert, ne?
Der Ex-Kanzler.
Ja, der Alt-Kanzler, genau. Alt-Kanzler, und das wurde natürlich auch bei Twitter alles sehr, sehr doll kommentiert und dann setzte sich der Hashtag GasGerd durch. GasGerd. Ja, das ist schon lustig. Aber irgendjemand schrieb dann Stunden später, hat das mal jemand rückwärts gelesen? Und jetzt du, Olli.
Ja, Moment, ich bin GasGerd. Nee, was ist das rückwärts?
Hat bei mir auch gedauert.
Ich muss es aufschreiben, ich kann das nicht.
Drecksack.
Drecksack, ey?
Wow. Was für ein Zufall, oder?
Was für ein genialer Hashtag, würde ich sagen.
Ja, nein, Königs. Ich musste auch sehr lachen, habe ich auch noch nie umgedreht gelesen.
Ja, das ist natürlich bitter, wenn man dann halt, also, aber ihr habt auch so ein König, also ihr habt schon in der Sendung, sagt ihr so, das ist der Königs, also, oder wo die Leute, wo man so im Kollektiv sagt, der ist schon geil.
Also. Du hast halt immer die direkte Rückmeldung, du haust irgendwelche Sachen raus und es ist Stille im Autorenraum und, oder Olli lehnt ihn ab und so, und dann hast du halt den einen, wo alle lachen und wo Olli wirklich dann irgendwann donnerstags nochmal nach dem Sendebuch schreiben sagt, ja, das ist schon geil. So, und wenn der ausgerechnet dann irgendwo auftaucht, wo du sagst, na, jetzt können wir ihn wirklich nicht mehr machen. Das ist hart, aber wir hoffen immer, dass es vielleicht noch 2-3 andere Gags in der halben Stunde gibt.
Naja, ich finde ja, dass das letztendlich ja ist ja die Heute-Show, die sich ja auch mit, wie die Nachrichten halt, mit aktuellen Themen in der Woche halt, die so angefallen sind, beschäftigt. Wo man ja auch immer, also ich meine, ihr muss ja immer gucken, irgendwie, dass die Gags und die Themen, die man da hat, eine gewisse Relevanz haben, also irgendwie, dass jeder irgendwie darüber Bescheid weiß, dass man da nicht lange erklären muss,
ja.
Freunde, da war die und die Thematik, blablabla, sondern das sind ja eigentlich die Headlines der Nachrichten, wenn man so will. Und das ist natürlich, weil da beschäftigen sich ja alle mit, alle, die irgendwie auch lustig unterwegs sind, ob jetzt Cartoonzeichner oder Comedians oder so, die stürzen sich ja auf diese Themen. Ne, ist ja nicht so irgendwie, dass man jetzt Gags über Keukarpfen macht oder so, sondern im Grunde ist das ja so die Welt, in der sich alle bewegen. Deshalb ist ja die Gefahr sehr groß irgendwie, auch bei Cartoonisten irgendwie, dass man sich da doppelt oder dass man
total
auf einen ähnlichen Gedanken kommt. Ich bin ja sowieso so ein bisschen liberaler als du, Michael, was so Gags angeht.
Also du wurdest mehr angesprochen aufgrund der letzten Folge als ich diesmal.
Nein, ich finde halt, also wir diskutieren ja auch manchmal irgendwie, zeigen uns halt Ideen und so, und dann habe ich eine Idee, die du schon mal in einer anderen Form hattest, und ich finde dann halt irgendwie die manchmal
den
so,
Zugang dazu anders.
Ja, den Zugang anders, oder halt irgendwie die Protagonisten im Cartoon sind anders irgendwie, wo du dann sagst, ja, ist ja der gleiche Gag, wo ich dann sage, nee, das ist nochmal eine andere Sichtweise. Ne? Vielleicht habe ich die dann auch nur, weil ich deinen Gags schon gut fand irgendwie, und sage ich, ja, ich mache ihn jetzt einfach nur ein bisschen anders. Das ist aber nie die Intention. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, ne? Kann man sagen. Diese Thematik irgendwie, dass Gags schon da waren, die man jetzt selber vielleicht noch machen will.
Ich will es jetzt nicht Beef nennen. Doch, ich nenne es jetzt mal Beef, dadurch, dass wir das jetzt letzte Woche mal angesprochen haben. Und
der Zeichner übrigens, dem vorgeworfen wird, dass er hat ja nicht geklaut. Er hatte die gleiche Idee, nur ein paar Jahre später, und Punkt. Also das ist nicht geklaut, er hat sich nicht inspirieren lassen von mir. Das ist alles cool. Aber der hat sich nicht gemeldet, der Jan. Der hat das bestimmt gar nicht mitgekriegt.
Ach, ich glaube schon, dass er von anderen Zeichnern darauf gestoßen worden ist. Gut. Und das ist, glaube ich, auch nicht so gut angekommen, dass du da so drauf gepocht hast, dass er sich melden soll. Weil ich habe dich natürlich dabei gesehen, du hast hier gegrinst. Das war sehr viel, Ironie dabei. Und das kann man natürlich dann irgendwie rein auditiv nicht so
rüberbringen. Ja, ich sag mal auch, Freunde, das ist ja hier kein wissenschaftlicher Podcast. Ja, also wir sind zwei Cartoonisten mit sehr schönen, hübschen, auch netten Gästen wie Tom heute. Und das ist ja jetzt alles nicht, bitte, ne? Also das ist ja schon eine satirische Betrachtung auch. Also natürlich gehen wir auch rein, aber da sollte man jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legen.
Aber was ich jetzt eigentlich wissen wollte, den Beef, den ich angesprochen habe, habt ihr schon mal wie öffentlich ausgetragen, irgendjemand euch des Gag-Klaus bezichtigt oder umgekehrt, ist da was vorgefallen?
Also was es immer wieder gibt, ist, dass teilweise auch Leute dann wirklich gesagt haben, jetzt zum dritten Mal hat die Heute-Show hier einen Gag, den ich so oder so ähnlich hatte, und dann prüfst du das nach, und weil es könnte ja auch passieren, und das habt ihr, finde ich, bei allem, was ihr letzte Woche gesagt habt, habt ihr relativ klar gemacht, ihr könnt nicht in die Köpfe gucken und ihr könnt nicht sagen, der hat das da mal gesehen und dann 3 Jahre später gedacht, ich mache jetzt mal genau sowas, das weiß niemand. Und genauso denkt man dann, okay, da ist ein ähnliches Thema und vielleicht sogar entfernt ein gleicher Gag, aber eben doch anders als das, was wir gemacht haben. Du kannst aber nie sagen, habe ich irgendwann mal bei Twitter was gelesen und zwei Tage später glaube ich, es ist meine eigene Idee. Denn wenn du Brainstormings machst, da sagt am Montag einer was und am Mittwoch sagt einer der Kollegen, der am Montag dabei war, jetzt habe ich's. Und es kommt genau die gleiche Idee. Der am Montag dabei war, darüber gelacht hat. Es ist wirklich, wenn du so viel Gags irgendwie durch die Mangel drehst im Kopf, dann scheint das in dem Moment deine eigene geniale Idee zu sein. Und ich weiß.
Ja, die Situation kenne ich. Die kenne ich.
Das ist Ollis Arbeitsweise.
Es gab wirklich eine Zeit lang.
Hat er mir ja schon mal gesagt. Ja. Oh Gott, ja, könnte sein, dass ich denn so lange drüber nachgedacht habe, dass ich den irgendwann zu meinem.
Ich glaube aber, dass generell Kunst und Gags schreiben ist ja auch eine Kunst. Mhm. Ich glaube, dass das immer eine Reproduktion ist von Gesehenem, Gehörten.
Aber jetzt fängt also, da mit Remix-Kultur.
Nein, nicht Remix-Kultur, sondern ja, es ist doch aber einfach so irgendwie. Du läufst ja nicht irgendwie mit Scheuklappen durch die Welt irgendwie. Du kriegst da mal was mit irgendwie so und dann setzt sich das in deinem Kopf irgendwie neu zusammen und dann hast du plötzlich das Gefühl, ich habe den geilsten Gag hier irgendwie und dann sagt dir einer, ja, Moment mal. So, das passiert halt irgendwie. Das will ich ja nur sagen. Ich will ja nicht sagen, dass du gehst ja nicht so ran und sagst irgendwie, ich suche mir jetzt die, bin ja nicht wie Dieter Bohlen, der irgendwie hier die Baseline da von da, bababab, und dann habe ich nicht.
Oh Gott, nein, müssen wir das schon wieder rausschneiden? Ja?
Nein, aber weißt du, das meine ich irgendwie, dass man verschiedenste Einflüsse hat und die halt dann in ihr, auf seine eigene Art und Weise dann reproduziert. Das passiert schon mal.
Also da sage ich immer, es gibt diese Anekdote, ich weiß nicht, ob es verbrieft ist, Paul McCartney soll doch, als er Yesterday komponiert hat, gesagt haben, das ist so gut und so eingängig, das muss es schon gegeben haben und soll, glaube ich, ein halbes Jahr angeblich bei Kollegen gesagt haben, ich spiele dir mal was vor und du sagst mir ehrlich, gibt es das schon. Sehr ehrenwert und er hat, glaube ich, nichts gefunden, wo er gesagt hat, okay, das habe ich gehört und wenig später dachte ich, es wäre meins. Und deswegen, glaube ich, muss man immer so ein bisschen vorsichtig
und liberal sein. Er hat aber Glück gehabt, dass er nicht an Kollegen geraten ist, der dann sagt, ja, das habe ich geschrieben.
Ja, das hab ich.
Gib mir mal eine Woche, ich zeige dir das.
Genau. Paul, da muss ich dir sagen,
gleiche Melodie und der Song
heißt Tomorrow. Also schnell aus dem Notenpapier, das war rausgeschnitten, neu zusammengeklebt. Hier, ja.
Das hieß nur vorgestern, mein Lied.
Morgen.
Morgen. Ja, aber guck mal, das ist aber auch, guck mal, selbst der große Paul McCartney, der sich nicht so sicher war, irgendwie fragt dann 4 Monate lang irgendwie die Kollegen, gibt's das schon? Und das macht nicht jeder mit seinen Cartoons.
Vor allem nicht mit den Tagesaktuellen. Da solltet ihr euch ein bisschen mehr Zeit lassen, rumfragen, ob dann schon mal wer gemacht hat. Und dann nach 4 Monaten könnt ihr den guten Gewissens posten.
Ja, den tagesaktuellen Cartoons, da kommen wir ja gleich noch drauf. Wir sind allerdings noch mitten in der Rubrik, was bisher geschah. Und wir sind unseren Hörern ja noch schuldig, weil wir so viel darüber geredet haben. Der Deutsche Karikaturenpreis, die Jury hat getagt. Wir wissen immer noch nicht, ob wir gewonnen haben und ob wir da dann überhaupt hinfahren. Aber Olli und ich, wir sind auf jeden Fall nominiert. Das heißt, wir sind zu der Veranstaltung eingeladen. Diese Mail kam nämlich vor ein paar Tagen.
Bravo, das ist richtig. Bravo.
Olli, hast du dir die Einladungsmail mal genauer angeguckt? Also ich will jetzt nicht damit angeben, dass wir nominiert sind, sondern ich will ganz konkret auf die Veranstaltung hinaus und ob du die Mail gelesen hast, was da stattfinden wird.
Ich habe sie überflogen. Also ich habe gesehen, dass sie gekommen ist und ja, mehr könnte ich jetzt zum Inhalt nicht sagen. Ich weiß, dass es in Düsseldorf ist.
Du hast also nicht gesehen, wer am Sonntag die Preisverleihung moderieren wird?
Ach du, das habe ich woanders gesehen.
Fandest du das nicht auch großartig? Also für unsere Hörer, Florian Schröder wird die Preisverleihung des Deutschen Karikaturenpreises moderieren.
Der Florian
Schröder. Der Florian Schröder, Kabarettist. Ich denke, Thomas, du wirst ihn wahrscheinlich nicht nur aus dem Fernsehen vom Gucken kennen, ist wahrscheinlich auch schon mal ein Weg gelaufen. Öffentlich-rechtliche ist er ja sehr aktiv.
Ja, aber nein, das hat sich nicht ergeben. Also da gab es mal tatsächlich so Konzepte und da war sein Name im Umlauf oder auch mal das Ernste, da war mal so eine Switch-Variante, die er gemacht hat, eher so ins Politische und das hat sich tatsächlich nicht ergeben. Also ich kenne ihn nicht persönlich und habe da keine Berührungspunkte bisher.
Ich hab den mal im Flieger getroffen, wie man so schön sagt. Was heißt im Flieger? Ich saß schon drin, war zeitig da, habe alles einfach und der kam auf den letzten Drücker und hat sein wie sagt man, so einen Kleidersack.
Ja.
Der sehr sperrig war, konnte er da irgendwie nicht mehr unterkriegen irgendwie und deshalb hat sich der Abflug ein bisschen verzögert. Das ist meine Erfahrung mit Florian Schröder, sonst kenne ich den auch nicht persönlich.
Da hat er den Kleidersack so über dich gelegt.
Darf ich mal hier den Kleidersack, ah ja, endlich, der Kleidersack von Florian Schröder, da habe ich immer drauf gewartet. Ich habe mich seitdem auch nicht mehr geduscht und deshalb kommt mir jetzt dieser Geruchsverlust irgendwie auch sehr entgegen.
Ja. Ja. Naja.
Weil das ist schon Jahre her.
Ich erwähne es ja nicht ohne Grund und es passt auch hervorragend in unser Themen-Special gerade, weil gegen Florian Schröder sind ja unsere Kollegen Hauck und Bauer mal angegangen. Eben wegen Gag-Diebstahls.
Gerichtlich.
Haben die den verklagt. Es ging um den Ausnahmewirt, bei dem es darum geht, dass Eltern im Lehrerzimmer beim Lehrer sitzen und der Lehrer sagt, nein, ihr Kind ist nicht hochbegabt, sie sind nur beide sehr, sehr dumm.
Und das ist ein Hammer-Gag.
Ja, der war ja, der war
und
ja
auch echt ein Klassiker.
Der hat, also. Hat ja den Deutschen Karikaturenpreis gewonnen, zumindest den zweiten Platz gemacht, was es ja auch gerade wieder sehr delikat macht. War Cover von Kalender und wie gesagt, ist Mega-Seller bei Postgarten. Ja, ausgerechnet diesen Cartoon hat Florian Schröder in seinem Programm. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich es formuliere, damit das nicht justiziabel ist. Ich sage, auch erzählt. So. Und das waren Hauck und Bauer halt natürlich gar nicht so gut, weil der Gag sich natürlich irgendwie abnutzt und haben ihn deswegen mit einer einstweiligen Verfügung wegen der Videos im Internet versehen und ihn verklagt. Das Ganze ist dann auch sogar vor Gericht gegangen, was ein Novum war, soweit ich das weiß, weil es erste Mal zugelassen worden ist, dass es bei so einem Witz überhaupt es möglich war zu klagen. Weil man muss dazu sagen, Spielideen und Witze kann man nicht wirklich schützen. Die Begründung war aber, dass das Setting genauso erzählt worden ist, wie es gezeichnet war. Das war dann wohl der Grund, weshalb das zugelassen worden ist. Ende vom Lied ist, ich glaube, Hauck und Bauer haben nicht recht bekommen, weil dafür hätte es weitere Instanzen gebraucht, wofür sie im Grunde genommen dann nicht mehr die Nerven oder das Geld hatten oder beides. Das steht jetzt halt so im Raum. Jetzt ist dann die Preisverleihung des Deutschen Karikaturenpreises und Florian Schröder wird das moderieren und ja, ich hoffe, dass dieses Jahr Hauck und Bauer einen Preis gewinnen.
Ja, ich hätte auf jeden Fall angeboten, dass ich Florian Schröder dreimal unehrenhaft anrempel auf der Veranstaltung irgendwie und Wein oder Bier über seinen Bühnendress vergieße. Ja, aber das ist, also ich meine, da würde ich mal früher anfangen, weil letztendlich ist es ja so, dass wenn man einen Gag gemacht hat und der richtig gut ist, dann muss man den auch schützen in irgendeiner Form, wenn es irgendwie geht, ne, und irgendwie, also das ist halt scheiße, wenn halt jemand anderes deinen Gag dann irgendwie benutzt und abnutzt, ja, also weil das ist ja nun mal das Kapital von Cartoonisten irgendwie.
Achso, ich muss, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, diesmal bin ich derjenige, der unterbricht,
sonst machst du das immer. Nein, jetzt, gerne.
Mir fällt nur gerade auf, dass ich eine entscheidende Information jetzt zu dem Gerichtsverfahren ausgelassen habe. Also Florian Schröder hat als Argumentation behauptet, er hätte den Gag im gleichen Jahr gemacht, wahrscheinlich auch dann vorher, wie Hauck und Bauer, und zwar in den Testvorführungen seines Programms seiner Zeit. Er konnte das aufgrund eines Word-Dokuments belegen. Mehr sage ich dazu nicht. Das war im Grunde genommen dann diese Pattsituation, in der das Ganze dann quasi geendet hat. So, vielleicht können wir mal Hauck und Bauer einladen, dass die das vielleicht mal genauer erzählen. Ich möchte mich da jetzt nicht wie in eine Sackgasse reden.
Ich wollte gerade das, weil ich hatte genau das nochmal nachgelesen. Ich erinnerte mich an den Streit. Das ist genau das Ding. Also dann, angenommen es wäre so, ja, und dann hätten wir schon wieder das Problem mit, aha, okay, haben dann vielleicht Hauck und Bauer und so weiter, dann würde sich wieder ergeben, haben die das mal gehört, vergessen und dann als ihren eigenen Witz. Und in diese Spirale kommst du bei Ideenklau halt irgendwann
immer. Es sei denn, du kommst in eine Instanz, in der man dann unter Eid aus. Sagt.
Genau.
Und das ist halt nicht passiert.
Ja, genau.
Und dann hätte einer von beiden Parteien die Hosen runterlassen müssen.
Ich finde sowieso das Spannende, denn das ist, bleibt ja immer ganz viel im Wagen, bis es nicht eindeutig und gerichtsfest geklärt ist. Ich finde immer viel interessanter Leute, die tatsächlich klauen, was für ein Selbstverständnis haben die? Das finde ich immer total spannend. Und zwar nicht, ja, ich habe da mal was gesehen und mach mal was Ähnliches, sondern tatsächlich, das haben wir, glaube ich, immer. Und sei es wirklich Tweets. Ich bin wenigen Leuten entfolgt. Es gibt aber jemanden, dem bin ich entfolgt, weil immer wieder sehr schlaue und sehr pointierte Sachen kamen, wo ich dachte, interessant, ich weiß, wem du alles folgst. Und das habe ich heute vor 2 Stunden sehr ähnlich, ein bisschen anders formuliert gelesen. Und das macht mich wirklich fertig. Ich bin dann auch nicht jemand, der sagt so, hier, also, das hast du doch da und da geklaut und dann da die große Welle macht. Aber tatsächlich frage ich mich mal, was ist das Selbstverständnis? Es gab bei Sechserpack irgendwann mal einen Sketch, da saß ich davor und es war einfach eine Nummer, die auch als Sketch nicht wirklich gut funktionierte, komplett aus einer Extras-Folge von Ricky Gervais in so einer Warteschlange geklaut. Ich saß da und dachte so, das gibt's doch nicht, das ist doch 1:1. Dann denke ich immer, wer macht sowas?
Ja, also. Das passiert ja. Ich habe auch mal einen Cartoon gezeichnet und dann war der in einem Film zu sehen, der Gag.
Ja.
Und auch, aber auch noch schlecht gemacht, weil die Protagonisten einfach irgendwie auch die falschen Rollen hatten und so. Aber weißt du, das passiert ja. Das ist ja, also das geklaut wird. Die Frage genau. ist halt wirklich, können die Menschen damit leben? Wann gehen die beichten? Was ist denn da los irgendwie? Also, oder wie, also ich weiß nicht irgendwie, ob's, weil wenn du Profi bist, dann hast du doch den Anspruch, irgendwie nicht durch die Weltgeschichte zu laufen und so, da klaue ich jetzt mal einen Gag.
Das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon, oder ich hatte es gesagt, dass der Anspruch natürlich ist, dass man sich einen Witz selbst ausdenkt. Und wenn dann ein Doppler passiert, wir nennen es ja immer Doppler, dann ist das sehr, sehr ärgerlich, aber es ist zumindest keine böse Absicht. Wir müssen ja unterscheiden von wirklich dreisten Diebstahl, wozu ja auch zum Beispiel diese ganzen Spaßseiten gehören. Man kann es ja sagen, hier Made My Day oder so, wie sie alle heißen, die sich dann irgendwelche Tweets vornehmen und die dann als Textkacheln sogenannte veröffentlichen. Im Grunde genommen den eigentlichen Urheber, den Traffic dadurch nehmen und die Aufmerksamkeit, die er dadurch eigentlich verdient hätte, landet dann bei der Seite, die natürlich das auch kommerzialisiert haben. Also sprich mit Werbeanzeigen zwischendurch, irgendwelche Affiliate-Links.
Affiliate heißt das? Affiliate?
Genau die
Sache. Ich hätte jetzt Affiliate gesagt.
Oder so.
Affiliate, oder?
Affiliate. Kann man uns gerne eine Sprachnachricht schicken, wie man es wirklich ausspricht?
Affiliate? Affiliate oder Affiliate?
I've got no clue.
Aber machen
ich weiß noch nicht mal, was das ist.
Macht man mal den nicht mittlerweile so winzig kleine Verweise?
Aber wer überträgt das? Ja. Also das ist ja inzwischen auch wirklich schon schwer, gerade auch bei einer Werbung von einem Medium ins andere etwas rüber zu retten. Also wenn du Printwerbung für eine Webseite machst oder so, wer gibt die dann wirklich ein? Ich glaube, da muss schon irgendwo ein Link stehen, den man anklicken kann, damit das halt niederschwellig ist. Genau damit arbeiten die. Die haben natürlich dann die Urheberangabe da stehen, aber letztendlich ist es trotzdem
Dreck. Hatten sie ja lange nicht.
Von diesem Selbstverständnis und dem Ehrgeiz her, setzt das teilweise noch eine krassere Stufe drauf, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass also auch Cartoons beispielsweise werden dann in Texte umgewandelt. Das Witzige ist, dass dann eben so ein Cartoon zitiert wird in einem Twitter-Tweet und Made My Day dann diesen Tweet nimmt und einen Texttafel draus macht. Und irgendwann kriegt man als Cartoonist dann seinen eigenen Text zugeschickt. Guck mal, das ist lustig, ne? Als nächste Folge, manche Leute dann glauben, man hätte im Grunde genommen nur so einen erzählten Witz oder geschriebenen Witz wieder illustriert. Und da fängt es an, wirklich ärgerlich zu werden, weil man hat dann zum Beispiel einen Cartoon gemacht, von dem man wirklich überzeugt ist, den man sehr, sehr liebt. Und dann kriegt man unterstellt, den selbst geklaut zu haben, obwohl man beklaut worden ist. Ja. Und darüber hatten wir schon gesprochen. Das ist übel dann. Und da trägt halt auch solche Seiten, die tragen da extrem zu Beul.
In der Regel sind die aber nur halb so lustig dann. Also mit gezeichnetem Bild sind die viel besser.
Aber wenn du dann trotzdem so 10.000 Likes darunter siehst, ist das schon sehr ärgerlich. Weißt
du, Likes, wenn du den Vergleich nicht hast, wie lustig der Cartoon ist, dann sagst du vielleicht genial. Geniale
Idee. Wir leben ja von dieser Aufmerksamkeitsökonomie und da sind die Likes eine harte Währung und das macht dann schon ärgerlich, wenn man dann so eine Texttafel sieht, die mehr Likes hat als der eigene Cartoon.
Boah, ich wollte nur noch mal prahlen. Ne? Ich habe einen Cartoon gemacht und habe unglaubliche, also ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, es ist wahrscheinlich schon noch mehr, aber 160.000 Likes bei Instagram für einen Cartoon, Respekt. Für einen flachen Freitag. Verstehst du?
Das war doppelt mein Respekt
noch. Ja, aber da reingeguckt, weil ich mache ich jetzt nicht jeden Tag, ne? Habe ich da reingeguckt, 4 Millionen Konten erreicht und so eine Scheiße. Hammer. Bitte?
Das ist ordentlich. Erzählst du noch, um welchen Cartoon es ging?
Das war, wo zwei Leute im Ruderboot oben auf der Wasseroberfläche rumrudern und unten und dann fragen, wo kommt denn die Musik her? Und dann sagt der andere, da unten schwimmt ein Festival. Und da war dann so ein Wal, wo so kleine Fische reingeschwommen sind. Und
da kamen 150.000 Likes allein jetzt von Wacken.
Nein, das war schon vor ein paar Wochen. Aber ich denke mal.
In Vorfreude auf
Wacken. Da weiß ich nicht, ob jetzt Rock am Ring oder irgendwer, ob die das geteilt haben. Ich weiß es nicht. Also ist sehr, sehr, sehr untypisch. Ja, aber was sehr schön ist. Aber was uns dazu führt zu sagen, genau, also das ist die Währung.
Boah, ich habe gerade voll geile Cartoon-Idee. Und zwar so ein Wal, der macht Musik und dann zwei Leute, die unterhalten sich darüber auf dem Boot. Dann kommen wir am Festival.
Dann musst du, und abgerundet wird's, aber der Wal hatte noch so ein Plakat umgeschnallt. Rock im Pott, weil das war ein Pottwal. Der hat mehrere Ebenen, weißt du, das ist die Kunst.
Ja, das,
und das ja, die Idee hatte ich gerade, danke.
Ja. Nee, aber es geht halt irgendwie schon darum, dass man so seine Arbeit schützt. Aber letztendlich ist es ja auch immer so ein bisschen diese tagesaktuellen Sachen, auch bei der Heute-Show, das ist ja auch ein bisschen im Moment. Und wenn die Sendung dann abgedreht ist, irgendwie ist auch vorbei, ne? Also weil man macht, hat ja nicht das Gefühl, man baut da jetzt ein Haus für die Ewigkeit.
Richtig. Ja. Ja,
also es ist ja halt auch so ein bisschen, nicht quick and dirty ist vielleicht irgendwie das falsche Wort, aber man haut ja schnell so Sachen raus und weißt du, morgen ist die Nachrichtenlage schon wieder eine ganz andere und dann funktioniert dieser Gag auch gar nicht mehr.
Das ist das eine und donnerstags läuft ja immer wieder mal extra drei vor uns und wenn dann Freitagmorgen am Aufzeichnungstag klar ist, ja, die hatten eine echt ähnliche Idee und waren halt früher, dann fliegt das Ding raus. Also da muss man dann.
Also mir ist es auch schon mal so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, die Heute-Show hätte jetzt irgendwie einen Witz, den ich schon mal gemacht hätte. Aber das, bei mir ist das so, hast ja gerade gehört, ich bin ja der Meinung, ich hätte alle guten Witze gemacht, aber ich habe nie einen guten gemacht. Gut, aber das ist schon hier, der Postillon ist irgendwie auch ganz, ne? Also die, ich finde die gut. Ich finde die gut. Also die machen schon sehr gute Sachen.
Super Sachen, ja.
Und natürlich auch irgendwie diese kommentieren ja nicht, sondern die machen ja eigene Nachrichten irgendwie. Das ist natürlich nochmal besser. Also sagen wir nicht besser irgendwie, aber zumindest hast du mehr Möglichkeiten, als wenn du jetzt Geschehnisse irgendwie kommentierst. Aber die haben oft, da wird ja in der Zeichnerszene irgendwie zumindest irgendwie immer drüber gesprochen, irgendwie, dass die sich hier und da schon mal haben inspirieren lassen.
Ja, ich habe ja spaßeshalber mal gesagt, Postillon, morgen den Cartoon von heute lesen. Es kommt sehr, sehr oft vor in den Kreisen. Also wird sehr viel darüber geredet, dass halt sehr, sehr viele Cartoons auf einmal in Geschichten dort zu lesen sind. Weil ich glaube, müssen wir das jetzt hier nochmal anfangen?
Nein, aber wir sind ja gerade bei dem Thema gewesen, halt irgendwie so Ideen, die schon mal da waren, die aufgetaucht sind irgendwie, wo man aber auch sagen muss, so ich werfe ja niemanden, und das ist ja nochmal ein quasi Bezugnahme auf die letzte Folge, ich werfe ja niemanden vor, er würde vorsätzlich klauen.
Also weißt du, was das ganze Thema halt so schwierig macht, ist, da so offen drüber zu reden, ist deshalb so schwierig, weil es dir vice versa natürlich auch relativ schnell passieren kann, dass du eine ähnliche Idee hast wie zum Beispiel jetzt eine solche Seite oder ein anderer Cartoonist. Und dann hast du vorher mit Dreck geschmissen und bist selbst so ein
Penner. Ja, also deshalb irgendwie, Freunde, die Hälfte meiner Arbeit ist zusammengerotzt und geklaut, ja, irgendwie. Das ist alles nur geklaut. Die Prinzen, das ist meine Nationalhymne, ja, also.
Nein! Ein Bekenntnis, was ich jetzt gerade echt, ja.
Nein, wow. Ich glaube, für mich ist es immer, also, für mich ist es sehr viel Reproduktion und Themen und gucken. Ich finde halt immer sehr, sehr schwierig, beziehungsweise ein Setting zu machen, irgendwie, wo man die Leute abholt, damit alle irgendwie das gleiche Verständnis haben und so, und welche Themen gehen die Leute mit, irgendwie, wie weit kann man da gehen, und also das ist ja alles, von daher finde ich, ist gerade so populäre Kunst und auch so tagesaktuelles Zeugs irgendwie, ist unheimlich viel Inspiration rechts, links, geradeaus. So ist so meine Meinung.
Es ist auch wirklich so, wenn es um das Tagesaktuelle geht, da war schon immer klar, wenn du drei Sendungen am Abend hast, dann ähneln sich auch Ideen. Das ist einfach so. Seit Twitter, versuch mal ein Wortspiel zu finden, das noch nicht gemacht wurde.
Da bist du bei Olli an der richtigen Stelle mit den Wortspielen.
Und er wird das Problem kennen. Und dann muss halt immer sagen, so hat es irgendwie, haben es so viele Leute schon gemacht, oder kann ich es noch machen? Habe ich da irgendwie eine neue Ebene, einen neuen Kontext zu? Aber also uns wurde ja tatsächlich auch von der Titanic vor ein paar Jahren mal vorgeworfen, natürlich so ein bisschen satirisch augenzwinkernd, ach, wir sind ja die freien Gagschreiber, hier, guckt mal, da gibt's eine Merkel von Das Leben der Anderen mit den Kopfhörern auf, Gesicht reinmontiert, ach, zufällig in der Heute-Show ein Jahr später genauso. Wir erfinden, wir nennen es ja immer diese Kacheln, diese Grafiken, die da neben Ollis Kopf zu sehen sind. Davon denken wir uns zu vorgegebenen Themen ungefähr 150 pro Woche aus, von denen dann 10, 15 in der Sendung landen. Da gehst du nicht bei jedem ins Netz und sagst, und hat den schon mal wer gemacht, und dann machen wir den nicht, sondern dann sagst du, okay, das kann sein, dass da ja schon mal jemand anders drauf gekommen ist, das steht bei uns da für 5 Sekunden, das machen wir jetzt, und tatsächlich haben wir kein Titanic-Abo und sagen, das ist aber eine gute Idee. Es gab noch den kleinen Gag, dass sie auch die Siedler von Katar, also das Spiel Die Siedler von Katan als WM in Katar, Die Siedler von Katar vorwarfen als, den haben wir schon im Heft gemacht, jetzt macht ihn die Heute-Show. Rein zeitlich hat ihn, glaube ich, die Sendung Nate Light auf ZDF Neo schon vor der Titanic gemacht.
Wann war das ungefähr?
Puh, ich weiß es gar nicht mehr. 2014... irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber das war dann eben, das war dann ganz lustig, dass andere darauf hinwiesen, ja, es gab diese Idee auch schon vorher. Keine Ahnung. Save the date.
Ja, wir müssen eine kleine Rubrik, nachdem wir was bisher geschah.
Ja, oh, jetzt.
Schon sehr, sehr lange jetzt am Laufen haben, ist im Grunde genommen die Rubrik Save the Date, müssen wir natürlich noch kurz abhandeln. Ich will es wirklich kurz halten. Die Folge erscheint, bevor die folgenden drei Termine sind. Ich werde im Pamkin Hagen am 20.08. auftreten.
Ich
sage das so, weil wir da natürlich gleich eine Unterscheidung haben. Das Ende ist nah am 20.08. in Pamke in Hagen, meine Live-Show. Unsere gemeinsame Show von Olli und mir zusammen. So, zwei Stricher.
Together.
Ja. Together. Auf dem Zeltfestival Ruhr am 23.08.
Ich bin leider nicht dabei. Nicht, dass die Leute denken, die Quotenhure ist jetzt immer mit dabei.
Siehste. Und das ist genau der Grund, weshalb ich gerade so zwischen ich und euch unterschieden habe und wir. So, also, das sind Olli und ich zusammen. Als die zwei Stricher auf dem Zeltfestival Ruhr am 23.08. Eine Veranstaltung von mir, Cartoons im Pott. Eine Sonderveranstaltung, Cartoons im Pott ohne Cartoons quasi.
Ja.
Martin Fromme wird am 24.08. im Scherlebecks in Herten auftreten.
Das kann ich nur empfehlen. Also, weil ich kenne ja Martin und ich bin, mit Martin ist gerade noch im Urlaub, das weiß ich, weil wir uns zum Kaffee trinken verabredet haben.
Er ist im Urlaub, richtig?
Ja,
aber er war trotzdem telefonisch erreichbar.
Ja, er ist absolut erreichbar. Er ist auch nicht so weit weg. Aber da müsst ihr hingehen. Das ist lustig, Martin.
Das ist sehr, sehr, sehr lustig. Und momentan ist es ja ein bisschen schwierig mit den Zuschauerzahlen. Manche Leute trauen sich noch nicht raus. Sommerferien, was weiß ich nicht alles. Er hat mir zugesichert, solange mehr Arme im Publikum sind, als er hat, wird er auftreten. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so schwierig. Eine sehr große Empfehlung, auch ein wenig eingefärbt, weil es meine Veranstaltung ist, aber ich hoffe sehr, dass Martin da ein großes Publikum vorfinden wird. Martin ist sehr, sehr lustig.
Ich kann
alle weiteren
auch noch
Infos empfehlen. Alle weiteren Infos in den Shownotes dazu. Und unser Gast darf natürlich auch eine Terminempfehlung, oder zwei oder drei machen.
Bitte, jetzt bin ich dumm, jetzt bin ich gespannt. Was?
Jetzt zunächst mal wollte ich auch meine Empfehlung für Martin Fromme aussprechen. Wir haben ja zusammen an einem schönen kleinen Piloten gearbeitet für ZDF Neo, das TV-Lab. Ist nichts geworden, aber war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und letztens in einem vollbesetzten ICE hinter einer Maske, denke ich, den kennst du doch, und habe dann gefragt, bist du es wirklich, Martin? Und da haben wir uns sehr schön unterhalten. Toller Typ, sehr lustig, sehr ungewöhnlich, sehr originell. Hingehen.
Ja, absolut. Hast du sonst noch Termine?
Nein.
Irgendein Serienstart oder sag doch einfach nochmal die Sendezeiten von der Heute-Show. Dann haben wir bei Save the Date jetzt wirklich auch den Gast berücksichtigt, das wäre doch rund.
Die Sendezeiten von der Heute-Show, ich glaube, ich bin schlecht vorbereitet, am 9. September geht es wieder los, denn meine Autorenschaft für die Heute-Show ist dieses Jahr etwas geringer. Familiäre Gründe und größere fiktionale Projekte, die hoffentlich irgendwann mal was werden. Das heißt, ich bin diese Staffel gar nicht so besonders viel dabei. Aber trotzdem gucken, ab 9. September müsste das sein, freitags
22:30 Uhr. Du kannst auch gerne Bescheid sagen, wenn deine fiktionalen Projekte Realität werden. Und
das mache ich gerne.
Wir weisen dann gerne. So ein kleiner Junge, fiktional, sind das Pornos oder was?
Das ist so. Das ginge schneller. Da hat man die Investoren meistens schneller geil gemacht.
Auf das Projekt. Ich habe auch keine Termine.
Ich hatte ja unseren gemeinsamen Termin schon vorweggenommen.
Ja, Entschuldigung. Ja.
Nein, brauchst du ja nicht entschuldigen.
Nein, ich hätte fast noch einen gehabt, aber dann habe ich den doch abgesagt, weil ich doch gesagt habe, ich fahre lieber in Urlaub. Ich fahre auf so einem Festival. Aber dann, das mache ich in 2 Jahren. Das findet nur alle 2 Jahre statt.
Olli ist also der fleißigste Cartoon.
Ich bin der fleißigste. Genau, ich fahre lieber in Urlaub als, ach komm, da hochrattern, Festival, nee, danke. Ja, das waren die Termine.
Ey, Kollegin.
Worum ging es nochmal?
Wir diskutieren einen Cartoon, was natürlich uns bei dem letzten Podcast.
Ach so, ja, ich halte mich da sehr, sehr zurück. Ich finde alle Cartoons super, die erscheinen, auch in dieser Woche erschienen sind. Ich habe nichts auszusetzen an der Arbeit der Kollegen.
dann können wir die Rubrik ja jetzt abhaken. Ja, nein, ich habe was mitgebracht.
Du hast was mitgebracht?
Ja, natürlich.
Ach, geil.
Ich habe ein Cartoon mitgebracht von dem, wir hatten ihn natürlich schon öfter besprochen, von uns allen. Thomas, ich schließe dich mal mit an. Mhm. Sehr hochverehrten Till Mette. Allerdings muss ich sagen, dieser Cartoon, wir fragen auf. Bei mir.
Bei dir, ja. Ja. Wie geht denn der Cartoon?
Also ich werde ihn jetzt einmal beschreiben, also ein Cartoon für die Ohren. Wir sehen ein großes Büro.
Ein Großraumbüro?
Ein großes Büro.
Ein großes Büro.
Genau, das ist der Punkt. Das ist ein großes Büro für eine einzelne Mitarbeiterin, Chefin, Agentin. Sowas in der Richtung. Im Hintergrund ist eine Skyline zu sehen. Es ist also eine hohe Etage, würde ich sagen. Sie sitzt am Schreibtisch und vor ihr sitzt ein Mann, ich würde sagen mittleren Alters, auf einem Stuhl und guckt sie an. Sie hat eine Sprechblase, also sie hat erstmal ein Blatt Papier vorm Gesicht, auf das sie guckt, und in der Sprechblase steht, sie sind Comedian, haben sie Essstörung, Depression, irgendwas, was man den Jungs vom Marketing geben kann? Betroffenes Schweigen.
Sollen wir jetzt reagieren, oder?
Ja, natürlich.
Tom, bitte.
Du, ich merke schon, Olli, du hältst dich wirklich raus jetzt, ne?
Ich halte mich nicht raus, ich will nur mal jetzt...
Ich muss mich ja outen, du hast mir sozusagen ihn vorab zugeschickt, ich kannte ihn noch nicht und ich habe ihn mit einem Smiley versehen und gesagt, haha, nice, weil das tatsächlich so ein Thema ist, ja bei Comedians gerade auch international gerade echt so ein Ding ist, jetzt sehr offen damit umzugehen, auch humoristisch mit den eigenen Depressionen, Essstörungen etc. Deswegen fand ich das als Beobachtung erstmal unterhaltsam.
Also ich muss sagen, ich fand den Cartoon insofern, dass man natürlich jedem Comedian oder Comedienne irgendwie ein Marketingkonzept überstülpen muss als Beobachtung und das in einem Cartoon darzustellen, war natürlich wieder ein guter Cartoon von Till, gar keine Frage. Ich fand jetzt nur fragwürdig bei der ganzen Geschichte, mussten es unbedingt Depressionen sein. Zum Hintergrund, ich glaube, der Cartoon ist zeitlich ungefähr erschienen, als Thorsten Sträter, unser lieber Kollege, und Kurt Krömer für die gemeinsame Sendung von Kurt, als angekündigt worden ist, dass die einen Grimme-Preis bekommen. Ich muss dazu sagen, Kurt hatte sich in dieser Sendung dazu bekannt, Depressionen gehabt zu haben. Das Thema wurde sehr emotional besprochen. In dem zeitlichen Kontext ist das halt einzuordnen. Und ich frage mich halt bei der ganzen Geschichte, ob es so besonders klug ist, dass man damit an die Öffentlichkeit geht, dass man diese Krankheit hat, das so ins Lächerliche zu ziehen. Ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, wie wunderbar das weiterhelfen kann, dass man offen darüber redet. Und da war Thorsten halt auch ein extrem großes Vorbild. Ich sehe da halt ein bisschen die Gefahr, dass das zu sehr ins Lächerliche gezogen wird und damit auch irgendwie Leute einen Schritt zurückgeworfen werden, wenn sie sehen, oh, da macht man sich drüber lustig, weil ich jetzt mein Herz öffne, dass ich zum Beispiel Depressionen habe. Das fand ich problematisch bei dem Cartoon.
Ja... Ich weiß es nicht. Also hier unser geschätzter Kollege Micky Beisenherz hat immer gesagt, ne, wenn man den Arsch aus dem Fenster hält, muss man damit rechnen, dass er geküsst wird. Und letztendlich ist das ja so eine Geschichte jetzt mit den Depressionen, Essstörungen. Wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, mir fällt jetzt nichts Schlaues ein irgendwie, aber es war ja immer so, dass Künstler sich geöffnet haben oder halt ihren persönlichen Erfahrungen und Probleme ja auch in ihrer Kunst irgendwie reproduziert haben. Ich weiß jetzt nicht irgendwie, fang jetzt mal an mit Rolling Stones, Brown Sugar. Ja, irgendwie, die haben halt irgendwie Drogen genommen und das haben die in ihrer Kunst irgendwie auch verarbeitet. So, das finde ich okay, wenn man sich darüber lustig macht, weil wenn man sich öffentlich macht, dann gehört das vielleicht irgendwie auch ein bisschen dazu. Ich glaube jetzt nicht, dass dieser Cartoon die Kraft hat, irgendwie Leute davon abzubringen, zu sagen, so, ich spreche jetzt nicht mehr darüber oder ich finde das irgendwie, da macht man sich drüber lustig. Dafür ist er auch nicht so lustig irgendwie oder so gut. Also da würde ich jetzt...
du lehnst dich aber jetzt doch wieder weit aus.
Nein, ich will ja nur sagen irgendwie, dass diese Thematik irgendwie, dass man, dass Künstler oder öffentliche Personen immer mal wieder ihre Geschichte öffentlich gemacht haben, um ein Thema weiterzubringen. Das ist ja nicht jetzt seit Kurt Krömer und Thorsten mit den Depressionen so. Das gab es ja vorher auch schon. Deshalb ist das ein relativ altes Thema, finde ich. Ich finde das auch gut, dass man das tut als Künstler oder irgendwie auch dann, wenn man das Talent hat, irgendwie zu schreiben, ein Buch zu machen und so. Klasse. Ich würde dem Cartoon halt nicht so viel Kraft zuordnen.
Okay, Thomas, du hattest gerade den internationalen Vergleich angesprochen oder was dir dazu eingefallen ist. Fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
Ich bin gar nicht so sehr in der Stand-Up-Szene. Also die ganzen Stand-Up-Programme würde ich gern gucken. Ich muss es aus Zeitgründen immer so ein bisschen überlegen, wo investiere ich meine Zeit rein. Aber tatsächlich ist es ja so, Nanette von Hannah Gadsby, die ja total wirklich ein außergewöhnliches Programm gemacht hat mit sehr guten Gags, aber auch sehr harten Momenten, wo sie über sich und auch ihre Probleme spricht und wie sie auch sich selber sozusagen vorauseilend zum Ziel von harten Witzen gemacht hat und so weiter. Ich finde das super, dass das möglich ist und deswegen auch super, dass dir da sozusagen Thorsten, der den Mut gegeben hat, selber auch zu sagen, okay, Leute, das ist mein Leben und das sind meine Probleme. Das finde ich total wichtig und ich glaube, genau wie Olli, das hat viel mehr Kraft wirklich, wenn die Leute Greta und Krömer gucken, begeistert sind, wenn das Leute eben ermutigt zu sagen, wow, ich bin nicht allein mit meinem Problem. Das ist was ich total stark finde. In den 90ern, als man Woody Allen noch eher mit guten Filmen assoziiert hat, da habe ich irgendwann dann gehört als Jugendlicher, dass der ja immer zu seiner Therapeutin da gegangen ist. Und das war in den 90ern ja noch nicht so verbreitet, damit offen umzugehen. Und ich dachte, wie gut ist das denn? Also wenn ich ein Problem habe mit meinen Zähnen, dann gehe ich zum Zahnarzt. Und wenn ich ein Problem mit dem Leben und dem Kopf habe, dann sollte ich auch genau zu jemandem gehen können, der mir da hilft. Ich finde das total super und ich glaube, das ist wichtig. Und meine eigene Wahrnehmung von, das ist gerade bei ganz vielen Leuten ein Thema, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich so denke, das ist ein Marketing-Ding. Und das finde ich bei dem Cartoon ganz interessant. Wenn du entweder betroffen bist oder wenn du auch einfach sagst, finde ich nicht gut die Richtung, dann hast du jedes Recht dazu und hat jeder das Recht dazu. Ich finde aber, der Cartoon macht was Schlaues, denn er zeigt eine Agentin, eine Managerin und die sagt, sie sind Comedian, dann brauchen wir unbedingt jetzt aktuell sowas. Das heißt, es geht gegen die Vermarktung durch eine Agentin, das ist jetzt sehr humortheoretisch. Ich hätte ein Problem, wenn da ein Comedian sitzt und sagt, ich hatte wieder nur 5 Zuschauer, ich muss mir unbedingt eine Depression zulegen, weil dann behauptest du, das haben die Leute jetzt erkannt, genau. Das ist so ein Crowdpleaser, wenn ich jetzt mich öffne und psychische Probleme öffentlich mache. Dann hätte ich tatsächlich auch ein Problem mit dem
Cartoon. Ja, finde ich auch.
Das war ja das, was ich sagte, dass der Cartoon insofern sehr, sehr schlau ist, dass im Grunde damit angeprangert wird, dass man jedem so ein Marketing-Korsett überstülpen muss. Ne? Die Frage, die sich halt mir stellte, ist, dass so schlau gewählt war mit den Depressionen, weshalb ich euch gefragt habe, weil ich für mich auch mal rausfinden wollte, ob ich da halt einen Schritt zurücktreten kann aus der persönlichen Betroffenheit heraus, das zu trennen, weil ich finde ja nichts schlimmer als entweder Stellvertreter-Betroffene oder Betroffene, die nicht mal über sich selbst mal lachen können, aber bei anderen Schwächen von anderen Leuten dann als total lustig finden. Also ich kann super bei mich selbst lachen. Ich habe nur versucht, mal für mich rauszukriegen, ob das ein Problem ist, dass man sich darüber lustig macht, dass jemand offen mit seinen Depressionen umgeht. Ich fand jetzt bei 2 Meinungen hier noch zu haben, fand ich sehr gut und könnte uns natürlich auch gerne mal zu dem Thema schreiben. Wieder mal auf zweiter Ebene dann doch sehr guter Cartoon von Till. Wir sollten nach der letzten Folge nicht mit Lob sparen.
Ja, ich habe zum Beispiel, ich hadere ja noch, ich habe noch einen Cartoon gemacht zu Neurodermitis. Also ist jetzt nicht so, also begleitet.
Das geht auch, dir das unter die Haut, Leben. Ne?
Das geht mir unter die Haut. Ich bin immer so aufgekratzt, ey. aber das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich auch denke, ich bin ja selbst betroffen. Also es ist ja jetzt genauso wie mit Depressionen, weil ob man die jetzt vergleichen kann irgendwie, aber das geht's, darum geht's ja auch gar nicht, sondern es geht ja darum, irgendwie, wenn man selbst betroffen ist, darf man oder muss man oder soll man da irgendwie darüber Witze machen? Und wie reagieren die Leute drauf? Und man muss, und wenn man dann erklären muss, hey, ich bin aber selbst betroffen, ich lache quasi über mich selber, hat das ja eine andere Qualität, oder?
Du, da trittst du offene Türen bei mir ein. Ich habe ja eine ganze Reihe jetzt über Depressionserkrankungen habe ich an Cartoons gemacht und auch meine ganze eigene Erfahrung. Gut, ich bin ja zum Glück geheilt. Es ist ein harter Kampf, das auch zu bleiben. Aber ein Teil für mich, da gehört ein großer Teil dazu, gehört bei mir eben, das auch mit Cartoons zu verarbeiten. Und ich bin da keiner, der da jetzt irgendwie das Herz nicht auf der Zunge tragen würde und sich über sich selbst lustig macht. Es ging tatsächlich jetzt bei der Frage, die sich mir gestellt hat, nur, ist das eventuell ein Rückschritt? Und ich denke, wenn man den Cartoon länger und länger betrachtet und auch mal so drüber redet, wie wir das jetzt gemacht haben, erschließt sich vielleicht, dass der dann doch nicht so schlecht ist, wie ich am Anfang vielleicht dachte. So, Till, super.
Gleichzeitig das müssen wir, glaube ich, bei Humor immer mitbedenken. Es gibt so, ne, es gibt Cartoons, die sind dann wirklich einfach, sollen irgendwas total lächerlich machen. Dann ist es unfraglich, ob das angemessen ist oder nicht. Aber egal, ob du was über Neurodermitis oder Depression oder Schwule machst, also du kannst immer, und wenn es um Pickel geht, wenn Pickel dich als Jugendlicher wirklich psychisch total fertig machen, dann hast du eventuell ein Problem, dass du derjenige bist, der mit einem dummen Pickelwitz wirklich jemanden tief in der Seele triffst. Und deshalb ist es immer besser, nicht von oben herab und nicht über ein Thema, das man nicht betroffen ist.
Ja, da, ich habe mal einen Pickel-Cartoon gemacht.
Ja.
Zwei Agenten und Akne X hieß er.
Und
damit hast du aber niemanden
angerufen. Hat gemeldet und gesagt, das ist nicht lustig, ich war betroffen.
Nee, weiß ich nicht. Ich hatte ja auch nie so wirklich pubertäre Probleme mit Pickeln. Ist auch schon sehr lange her. Ja, okay, gut. Ja, dann sind wir schon bei der nächsten Rubrik.
Kann man mal machen oder lassen.
Ah, okay. Ja, das ist ja interessant, weil das ist ja jetzt dein Beritt, Tom.
Das haben wir ja vorhin auch schon fast wenig angekündigt.
Ja.
Also Thomas wollte ja ein wenig in das Thema schon rein. Wir haben ihn jetzt nicht abgewürgt.
Nein, nein. Thomas, warte. Nein, langsam
das
aufbauen.
Das wollte ich mit euch zusammen besprechen. Ihr seid hervorragende Gastgeber.
Langsam aufbauen und jetzt können wir die Hosen runterlassen. Jetzt geht's los.
Ja, wir haben ja natürlich bei kann man mal machen oder lassen, gucken wir immer mal so auf die Woche, was war da an Themen. Ich hatte natürlich vorhin das schon mit Gerhard Schröder angesprochen, aber da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen.
Ich habe das gar nicht mitgekriegt, diese Schröder-Geschichte.
Na, er hatte sich halt wieder geäußert. Und
ja, ich habe nur gestreamt und Wacken gestreamt und bla bla bla, also während meiner Quarantäne irgendwie, ich habe gar nicht auf Twitter geguckt.
Okay, ich glaube, Wackenwitze wurden auch genug gemacht. Also von daher, ein großes Thema diese Woche war China und Taiwan. Muss man jetzt, glaube ich, inhaltlich auch gar nicht so viel zu sagen. Kann man die Nachrichten verfolgen. Wir sind ja auch jetzt nicht unbedingt dafür da, ja, ein Nachrichtenportal zu sein. Aber das Thema an sich, dass China und die angestrebte Unabhängigkeit Taiwans, dass da irgendwie tierische Probleme sind, war diese Woche dann Anlass, da diverse tagesaktuelle Karikaturen zuzumachen. Und Olli, ich hatte dir ja einen Screenshot bzw. ein kleines Screenvideo geschickt, wie ich durch Facebook gescrollt bin und direkt zweimal quasi den gleichen Karikatur untereinander hatte von unterschiedlichen Zeichnern. Und ich habe dann gegoogelt, habe eine zweistellige Zahl quasi an den gleichen Zeichnungen gefunden. Und ein roter Drache, der im Meer liegt und sich die Insel Taiwan, auf die Insel ist Taiwan draufgeschrieben in den größten Teil der Fälle. Eigentlich in allen.
Sonst könnte es ja auch Mallorca sein.
eben. Große Gefahr, ja.
Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, das müssen wir mal gucken, ob auf dem Drache noch irgendwo China steht. Das wäre natürlich nochmal das i-Tüffelchen. Aber wie gesagt, es wäre mein Vorschlag für kann man mal lassen, weil ich glaube, diese Zeichnung, die gibt es jetzt oft genug. Aber es ist ja jetzt auch nicht irgendwie einfach nur rumgefrotzelt aufgrund dieses Pluralismus, dieser einen Cartoon-Idee, sondern es ist genau das Thema. Es sind tagesaktuelle Sachen, es liegen Sachen in der Luft, es sind Bilder jetzt als Metapher, roter Drache und sowas, liegt in der Luft und dann machen das halt auch vielleicht auch Zeitdruck sehr, sehr viele Zeichner. Wie sieht's denn in der Gag-Branche aus, in der schriftlich Gags fixiert werden?
Ich glaube, da hast du immerhin den Vorteil, dass du für eine Show wie die Heute-Show sitzt du mit verschiedenen Leuten zusammen und da merkst du dann selber, wenn das irgendwie die erstbeste Idee war und oder wenn eben jemand wie Olli Welke dann sagt, das finde ich aber abgedroschen. So, und dann bist du gezwungen, dich nochmal hinzusetzen und bessere Ideen zu bringen. Und trotzdem, das weiß jeder von uns unter Zeitdruck, also wenn irgendwie noch was am Donnerstagnachmittag fehlt, dann passiert da schon mal, dass das nicht das geilste Ding ist, das du je gemacht hast.
Wobei man ja sagt, unter Druck entstehen Diamanten, ne?
Manchmal entsteht unter Druck ja auch was ganz anderes. Also das ist, das kennt, glaube ich, auch jeder, wenn dann einfach die bessere Idee nicht kommt und dich vielleicht dann doch wieder auf was sehr Gewöhnliches zurückziehst.
Das ist ärgerlich, ja. Ich habe gestern Abend auch nach dem Fußballspiel, ich darf nicht über Fußball reden hier, weil das mal irgendjemand geschrieben hat, aber ich mache halt Fußball-Cartoons. Deshalb habe ich zum Beispiel, jetzt ist die Bundesliga halt angefangen und habe ich gestern Abend gedacht, scheiße, was mache ich denn? Hab dann irgendwas abgeliefert, der Verlag hat, oder die Zeitung hat es noch nicht veröffentlicht, weiß ich nicht, vielleicht auch gucken, wie die Reaktionen sind, fand ich jetzt auch nicht so gut. Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, wollte ich nochmal darauf hinweisen, weil man natürlich als Cartoonist sehr oft alleine ist, Eigentlich
ja.
immer.
Ja.
Und aber der Austausch natürlich in so einer Redaktion irgendwie ist natürlich total wichtig.
Als Korrektiv, ne?
Genau, um nochmal jetzt irgendwie auf andere Ideen zu kommen. Weil ich finde ja, generell ist ja das Thema Taiwan, China, diese ganze nicht uninteressant. Und da kann man sicherlich auch Gags drüber machen. Wenn du natürlich aber dann alleine da sitzt irgendwie und auf, gut, komisch ist jetzt, dass wirklich zwei Zeichner, die du mir geschickt hast, exakt die gleiche Idee
haben. Ja, nicht nur die. Also ich habe das Bildmotiv nochmal gegoogelt und es waren schon ein paar mehr, ja.
So, da hilft natürlich dann das Kollektiv, wenn man sagt, irgendwie so, Drache finde ich okay, aber der Drache darf jetzt nicht die Insel, sondern muss ja was anderes messen oder wie auch immer irgendwie. Ja, also ich hätte zum Beispiel neben China und Taiwan hätte ich noch, wenn ich die nicht schon gemacht hätte, also das Gute ist, ich kann so Cartoons gerade recyceln. Ich habe so ein AKW-Cartoon gemacht, so, das ist wieder das Thema. Heute würde ich wahrscheinlich noch ein Fracking-Cartoon nachschieben mal online, weil ja der Herr Söder gesagt hat, Fracking irgendwie, das können wir auch mal machen. Ist ja, wo ist
also
das
nicht
Problem?
In Bayern, sondern
nicht in
woanders.
Bayern, sondern von mir aus in Schleswig-Holstein, weit weg irgendwie, wenn da was hochgeht, irgendwie, damit wir da auch irgendwie fein raus sind. So, das fände ich zum Beispiel, wär noch Thema. Irgendwie Fracking in Bayern oder in Schleswig-Holstein, wie auch immer. Und ja gut, AKW-Laufzeiten, das ist so irgendwie so die latente Diskussion gerade. So, das wären für mich jetzt noch Themen dieser Woche.
Wir werden sehen beim nächsten Mal, ob wir uns dem noch annehmen. Aber wie gesagt, Themen kann man mal machen, die du genannt hast, und kann man mal lassen, dieses Bild mit dem Drachen.
Stift auf Stricher.
Stift auf Stricher, wir haben natürlich auch einen Bildungsauftrag und kriegen Fragen gestellt und wollen natürlich auch ein wenig den Einblick bringen, wie wir Cartoonisten so arbeiten und heute natürlich auch der Gag-Autor. Und ich habe von einem uns bekannten Autoren habe ich eine Frage bekommen. Die spiele ich jetzt einfach mal vor.
Ja.
Hey, hallo ihr Stricher, Oliver Uschmann hier. Michael hat mir erzählt, dass ihr über Ideenfindung redet und bei uns hier in der Hombrede ist es ja so, wenn wir Romane schreiben, dass die Ideenfindung stattfindet im gemeinsamen Gespräch, im Free-Jazz-artigen Tit-for-Tat, im sich gegenseitig die Bälle zuspielen, aber auch darin, mit den eigenen Romanfiguren zu reden, mit ihnen zu leben, wie als Kind mit imaginären Freunden. Oder auch darin, Storyboards aufzuhängen auf der Wäscheleine und die Blätter immer wieder umzuschichten. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei Cartoonisten, die kürzer auf den Punkt kommen und deren Gags manchmal ein wenig vorweggenommen werden könnten von Zwitscherern und anderen Entitäten? Das würde mich mal sehr interessieren. Ganz liebe Grüße, euer Oliver.
Ja, wo fangen wir an? Sehr komplexe Sache.
Ja, im Grunde genommen aber einfach die Frage, wie kommen wir auf die Ideen?
Naja, aber
er hat es natürlich sehr wohlfeil formuliert. Dafür kennt man natürlich den Oliver Uschmann.
Ja gut, aber dafür müssten wir ja vielleicht erstmal aufbereiten, weil mich interessiert das, was Tom gerade erzählt hat, dass die fiktionalen Projekte irgendwie, also wo er da drin steckt, weil das interessiert mich persönlich auch, weil das ist vielleicht auch eine Brücke irgendwie zu der Rubrik Streaming-Tipps und so, weil wenn man jetzt einen Roman schreibt oder eine Serie, ist das natürlich total komplex, ja, ich glaube, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Arbeit an einem Cartoon, also wenn du so richtig ernsthaft Autor bist und ich wollte auch zum Beispiel, ich wollte immer ein Buch schreiben. Ich habe so eine halb gute Idee, aber ich habe auch nicht das Durchhaltevermögen wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist ja bei einer Serie oder so, wenn man das schreibt oder ein Buch schreibt, muss man ja schon auch gerne schreiben.
Es hilft.
Ja, ich glaube, bei uns ist es ja am ehesten vergleichbar mit dem Comic. Wir sagen ja immer, Cartoonisten sind faule Comiczeichner. Und dieses Durchhaltevermögen, um jetzt eine Story mit allen möglichen Anschlüssen und immer wieder das Gleiche oder die gleichen Protagonisten zu zeichnen, das ist natürlich ein unfassbarer Mehraufwand. Und das ist ja auch das, worauf Oliver hinaus will. Also er hat ja einen ganz anderen Zugang und er muss quasi mit diesen Figuren, die er für so einen Roman auch schafft, ja leben.
Ich glaube, dass als Cartoonist machst du halt schon so eine Geschichte, die, also weil der Cartoon ist ja immer kurz vor einem Dilemma oder kurz danach. Und deshalb überlegt man ja schon sich so ein Setting und sagt, was kann da passieren oder was passiert da gleich. Also man geht das aber nur gedanklich durch. Irgendwie, das schreibt man ja nicht auf und sagt halt, ah ja, und so ist die Vorgeschichte und das ist die Backgeschichte und dieser Protagonist bei mir im Cartoon, der hat das und das erlebt und die Kindheit war nicht so geil und deshalb fällt dem Blumentopf am Kopf. Das ist ja nun mal dann die logische Konsequenz.
Ja gut, das Blumentopf-Beispiel ist ja perfekt eben auch für den Comic. Du hast gesagt, vor oder nach dem Dilemma, wenn man jetzt einen Comic draus machen würde, hättest du ein Panel mit Blumentopf steht da, jemand geht unten lang, der Blumentopf wackelt, nächste Panel, der Blumentopf fällt runter, im nächsten Panel, der Blumentopf fällt auf den Kopf und dann noch ein Panel, die Person liegt da. Und der
ja,
Blumentopf
noch früher, kaputt. Du würdest ja noch früher anfangen. Ja, ja. Du würdest ja anfangen, Wecker, piep, 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 Typ wacht auf, oh, ich habe heute kein gutes Gefühl und so, weißt du, also du würdest ja, eigentlich habe ich immer das Gefühl gehabt, so bei Comics und so, also jetzt bei witzigen Comics oder so, man könne da doch viel, viel schneller auf den Punkt kommen, weil man, und das ist ja vielleicht irgendwie auch in Romanen oder Serien so irgendwie, dass man natürlich der ganzen Geschichte und den Figuren so einen Raum gibt irgendwie, weil man die halt einfach etablieren will. Jetzt ist ein Cartoon irgendwann Schluss, der Witz ist gemacht, in der Serie oder so geht das ja halt weiter, man muss ja mit den Figuren weiter arbeiten und die müssen sich ja entwickeln und die erleben ja irgendetwas. Also deshalb, weil ich finde, man kann es überhaupt nicht vergleichen.
Ja,
also,
ja, aber du hast ja da auch zwei Ebenen. Was ich gerade sagte mit den unterschiedlichen Panels, das ist ja im Drehbuch dieser Situation ist das ja so, dass wir als Cartoonist entscheiden müssen, welche Situation wir jetzt in diesem einen Bild zeigen. Das macht ja eine ganze Menge von dem Witz aus. Was du jetzt gerade erwähnt hast mit morgens aufstehen oder so, das sind ja Sachen, um dann vielleicht eine Figur auch noch zu etablieren. Also allein beispielsweise, wie sieht der Radiowecker aus? Ist das ein Analog-Ding oder ein Digital-Ding? Das wird ja ganz implizit wird ja die Figur sehr, sehr charakterisiert. Das müssen wir alles mit einem Bild machen. Und genau das ist ja der Punkt, den Oliver jetzt wissen wollte. Wie machen wir das mit dieser Reduktion, mit dem auf den Punkt kommen? Und was ja eben für Thomas mit einem Gag für die Heute-Show beispielsweise genauso gilt. Dieses lange erzählen können und auf irgendwas hinarbeiten. Das haben wir ja nicht, sondern bei uns findet das im Kopf statt, vielleicht auch beim Betrachter im Kopf. Aber wie legen wir diese Entscheidung fest? Und natürlich, wie kommen wir überhaupt auf die Ideen? Das sind ja genau zwei Fragen, die er damit zum einen sehr offensiv und zum anderen implizit stellt. Wie sieht's bei dir aus, Olli? Wie kommst du auf die Ideen?
Ich denke mir die aus. Nein, ich habe Themen, oder ich lese über irgendetwas und dann mache ich mir Gedanken dazu. So, und dann gucke ich irgendwie über was habe ich ja schon mal erzählt. Also letztendlich kommen die Ideen sind immer relativ spontan bei mir, aber nicht, also die eigentliche Idee ist spontan. Das über das Thema nachdenken, das ist halt nicht spontan. Ich kann, wie gesagt, also ich habe jetzt diesen Bundesliga-Cartoon gemacht, weil den habe ich ja halt gestern Abend gemacht, deshalb kann ich das jetzt am besten rekapitulieren. Und ich habe halt gedacht, irgendwie, okay, Mensch, Bayern hat jetzt 1-6 gewonnen. Verloren, das wäre schön. So, was passiert jetzt irgendwie? Das ist genau das eingetreten, was alle nicht wollten, dass plötzlich irgendwie so eine komplette Langeweile irgendwie vielleicht diese Saison wieder stattfindet, zumindest irgendwie in den Kampf um die Meisterschaft. Und dann habe ich überlegt und gesagt, Langeweile male ich jetzt jemanden, der da am Tisch sitzt irgendwie und traurig ist. Und jetzt ist aber 60 Jahre Bundesliga, diese 60. Saison. Jetzt habe ich so einen Typen im Kerker gemalt, der da hängt irgendwie und sagt, ist ihn auch so langweilig? Und der Henker guckt Fußball und da ist halt irgendwie dieses Ergebnis. So, weißt du, also im Grunde habe ich mich so angenähert und gesagt, die Republik wird denken, irgendwie scheiße, das wird eine langweilige Saison, irgendwie wird mein Verein jetzt doch nicht um die Meisterschaft kämpfen können, so ein Dämpfer, ne? Weil bis zum Anpfiff bist du als Fußballfan immer sagst, das wird eine sensationelle Saison und wir kämpfen nur noch um Europa, bla bla bla. Und dann ist das erste Spiel gespielt und dann sagst du, Alter, ey, scheiße. Also ich will jetzt nicht die ganze Saison schon schlecht reden, aber so kommt man halt irgendwie auf den Gedanken irgendwie, weil man denkt irgendwie selber als Fan, okay, das wird vielleicht, die Bayern, die haben schon eine geile Truppe und die werden schon den einen oder anderen wegjagen da irgendwie und dann kommt man auf so einen Gedanken. Also Langeweile und wie kann man jetzt Langeweile symbolisieren als Bild? So ein Typ, der da irgendwie rumhängt, der echt Langeweile hat. Und das Ganze noch so ein bisschen im Kontext 60 Jahre Bundesliga. Ist vielleicht irgendwie im ersten Moment so ein bisschen konstruiert, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr, sehr konstruiert. Aber das ist irgendwie halt irgendwie auch diese Geschichte, schnell jetzt irgendein Bild produzieren oder irgendein Gag. So.
Ja, wenn so, du nachdenken sagst, Thomas hatte das ja im Laufe unserer Unterhaltung ja auch schon mit einem englischen Begriff erwähnt.
Ja, für das Team. Das finde ich hier, gut. Sagst du es nochmal?
Das Brainstorming.
Brainstorming, ja, aber das ist ja schon so. Du hast ja nicht noch was anderes gesagt?
Habe ich noch was anderes gesagt?
Weiß ich
Brainstorming,
nicht. Nee. Ja, okay, Brainstorming. Nee, ist ja gut.
Olli, du kannst den Podcast dahinter nochmal anhören.
Genau. Ja, ja, nein.
Nee, aber das ist ja genau der Begriff dafür, was man eigentlich gar nicht anders fassen und erklären kann, oder? Du hast ein gewisses Thema, zu dem du was machen möchtest. Also ich muss jetzt unterscheiden von der Idee, die quasi so auf der Straße liegt, die am Zug fliegt, wo man auf einmal einen fertigen Witz im Kopf hat und denkt, jo, das ist es jetzt, den kann ich so umsetzen, ob das jetzt als Gag aufgeschrieben ist oder als Cartoon. Das sind so diese Glücksfälle, von denen man dann auch weiß, ich glaube, der wird richtig gut. Die anderen, wofür man halt hart arbeiten muss, sprich Brainstorm, du kriegst eine Themenvorgabe und das ist natürlich bei dir nicht nur alleine, sondern auch im Team.
Aber genau. Erklär doch mal oder sag mal, also ich habe so eine Definition von Brainstorming, die möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich möchte, dass du das, also du was dazu
du sollst also seine Definition
nein,
jetzt sagen.
Nein, sondern es geht mir geht's darum, also wie du dich jetzt wie ein Thema. Also ich sag jetzt mal, lass uns doch mal ein Thema nehmen. Jetzt Fracking.
Ja.
Zum Beispiel. So, bitte.
So, bitte brainstorm mal.
Nein, also wir haben jetzt, die Thematik ist jetzt, Söder will jetzt Fracking, fängt da gut irgendwie, weil wir Gasprobleme haben, aber nicht bei uns in Bayern. Und Fracking ist ja sowieso sehr umstritten.
Genau.
Und sagt er, Schleswig-Holstein. So, wie gehen wir jetzt davon?
Du merkst schon, Olli möchte einen Gag abgreifen.
Nein.
Ja, aber gut.
Nein, ich finde es immer sehr schlecht, also ich finde es immer, wenn man so an einem konkreten Beispiel mal darüber redet, ist es besser, als wenn man immer so sagt, ja, Brainstorming und dann im Kollektiv und blablabla.
Du hast genau das ja gemacht, was beim Brainstorming das Wichtige ist. Du willst auf eine originelle Idee kommen und dann fasst du erstmal zusammen, was habe ich eigentlich für Assoziationen, was weiß ich an Informationen. Und du hast es eben sehr schön gesagt, was finde ich entweder total geil daran oder was finde ich total scheiße daran. Das ist immer der beste Zugang, denn Fracking ist ja tatsächlich problematisch und wenn man sich da mal genauer mit befasst, dann ist das nicht die Lösung aller Probleme, auch wenn die Amerikaner das eben denken und damit finanziell erstmal nicht schlecht fahren. Und dann haben wir was auch immer gut ist, noch eine zweite Ebene, weil Söder ist dafür. Das ist immer schon ein gutes Zeichen, dass es scheiße ist. Also dann kannst du eben sagen, ah, da können wir uns drüber nähern. Oder eben das, was mir als erstes eingefallen ist, ja klar will der Fracking im Norden, ne, weil die wollten auch keine Stromtrassen in Bayern. Also Bayern soll so bleiben, wie es ist. Und über die Bayernwitze allein kannst du dann wahrscheinlich zum Fracking schon wunderbare Dinge machen.
Aha, wieder mit Vorurteilen arbeiten.
Ja, so bayerische Stereotype und so, ne? Ja, Lederhose und so. Ja,
natürlich.
Dirndl.
Ja, aber das ist ja das Schöne, denn wir arbeiten mit Assoziationen.
Wir brauchen diese Schubladen, gerade bei diesen kurzen Gags, damit der Betrachter oder der Hörer natürlich schneller diesen Gag auffassen kann. Das ist wieder der Unterschied zum Romanautor oder Comiczeichner. Der kann sowas natürlich aufbauen und explizit auch erklären.
Ja.
Bei uns muss das mit den Stereotypen passieren oder im Bild direkt zu sehen sein. Wir haben aber nur diese eine Chance.
Ganz genau.
Ja, gut, aber nochmal irgendwie, ne? Also Fracking irgendwie, also man würde in so einem Brainstorming also die Facetten von Fracking oder irgendwie was einem dazu einfällt, sammeln, um dann zu gucken, so das ist die Gemengelage, was kann man da machen, was ist lustig, ja? Also wenn jetzt bei Söder zu Hause im Garten gebohrt wird zum Beispiel, weil man hat jetzt eine Fracking Schicht oder was weiß ich wieder da ist, eine Gasschicht, bei Söder unterm Haus gefunden. Zum Beispiel.
Ja.
Ne? Also irgendwie im Grunde irgendwie, dass man sich dieses Thema nimmt und immer näher so einkreist und sagt so, oder beziehungsweise welche Facetten haben denn überhaupt mit Fracking zu tun? Weil das Lustige ist ja eigentlich, dass wir ja jetzt Fracking-Gas importieren aus USA. Ja. Das ist ja nur nicht selber bohren hier bei uns, ne?
So. Das ist das Ding, da sind wir Deutschen gut drin, dass wir den anderen sagen, also bei uns geht's leider nicht und da sind die Bayern natürlich die Besten. Und das ist das Ding, dass du wirklich sagst, ja, der alte, leicht abgenudelte Ansatz, was wäre wenn, der bringt dich oft auf gute Ideen. Was wäre denn, wenn mitten in München gefrackt wird, ne, als Vorschlag oder so? Oder was wäre, wenn Söder heimlich im Norden frackt, nachts verkleidet als Ninja? Und so fängst fängst du an zu überlegen, was wäre eine Idee, die lustig sein könnte. Und da hast du dann eben echt schon gute Zutaten, wenn ausgerechnet Söder
du sammelst, dazu. Du sammelst aber dafür natürlich auch Fakten. Mhm. Ne? Und das heißt also, im Grunde genommen ist vor dem Brainstorming natürlich auch nochmal eine Recherchearbeit anbelangt, wenn du jetzt ein Thema hast, bei dem du nicht unbedingt ganz so firm bist, richtig?
Also wenn du...
Oder ist es besser, komplett unvoreingenommen an sowas ranzugehen und mit einer gewissen Naivität sich da Sachen zu... Beides hat eigentlich...
Das kommt ja total drauf an. Also wenn du Satire machen willst, dann willst du natürlich irgendwie genau das treffen möglichst, was daran wirklich verwerflich, doof, unverschämt ist. Und dann solltest du zu deiner Meinung irgendwie, solltest du dann auch noch einen ganz guten Background an Fakten haben.
Ist das vielleicht etwa der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy? Kabarett ist mit Fakten belegt und Comedy naive Witze, oder?
Die Diskussion, ich würde sie nicht aufmachen, ganz schwierig. Denn ich habe auch Kabarettisten Anfang des Jahrtausends erlebt, die sich Kabarettisten genannt haben, über die Comedy geschimpft haben. Und dann kam wieder ein Frisurenwitz über Merkel, wo man wirklich in der Comedy schon gesagt hat, nee, macht man nicht, die hat mittlerweile eine gute Frisur von Herrn Walz. Und also das finde ich immer wirklich schwierig, da zu unterscheiden.
Also ist, glaube ich, immer wichtig, finde ich, aber, oder sagen wir, eine gute Grundlage, wenn man so ein Insight hat. Also für so einen Gag, also den man dann irgendwie auch belegen kann. Also muss ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt immer dann ganz faktisch irgendwie an die Gemengelage halten. Aber wenn man dann weiß, so, pass auf, das ist halt so und deshalb ist der Gag auch berechtigt irgendwie. Also das ist vielleicht die wissenschaftliche Arbeit. Ich finde nicht unbedingt, dass die 1:1 in dem Gag stattfinden muss, aber zumindest muss man das mal als Autor dann gehört haben, um sich dann auch hinterher rechtfertigen zu können, finde ich, aber das ist bei Cartoons auch so. Es ist immer sehr, sehr schön, wenn da wirklich faktisch dann auch was hinter ist, dass man das nicht einfach so aus der Luft gegriffen hat.
Ja, ja. Also ich kann es vielleicht mal an dem einen Cartoon, den wir zusammen gemacht haben für das Serienbuch Stranger Inks, da haben wir doch Herrn Walter White aus Breaking Bad auf einer Wolke mit seinem Hütchen. Ja. Und der sitzt sehr traurig da und sagt, vielleicht hast du noch den genauen Text, Scheiße.
Hätte ich mal in Bitcoins investiert.
Und das war so, wir wollten was zu Breaking Bad machen und du fängst an zu überlegen, du wirklich, wenn ich eben Nachwuchs schule, dann sage ich, macht euch die Liste auf Papier und sagt, was sind meine Assoziationen zu Breaking Bad? Der ist Lehrer und der ist todkrank, der braucht viel Geld, der also braucht wird viel er Geld,
kein, oder keine gute Krankenversicherung und
genau.
Ja, als Serienschreiber, um die Dramatik da reinzukriegen, ist natürlich, er wird kriminell und
genau.
das mit dem Talent, was er als Lehrer hat, gerät er auf die schiefe Bahn, um sich da zu professionalisieren.
Chemielehrer, ne?
Ja. Und genau, ja stimmt, das ist dieses Was-wäre-wenn-Element. Du hast mir den Gag ja einfach geliefert, wir haben uns so nie drüber unterhalten. Dann hast du wahrscheinlich einfach weiter, was wäre, wenn er eine andere Alternative, einen anderen Weg eingeschlagen hätte, ein anderes Marvel-Universum.
Ganz genau.
Und das wäre dann ein Dollar in Bitcoin zu investieren, um dann Jahre später, solange wie die Serie lief, im Grunde genommen reich zu sein, ohne dieses ganze Drama und diese menschlichen Tragödien dort zu haben.
Und warum es der Gag geworden ist und nicht einer von den anderen, hat wahrscheinlich damit zu tun, viele Leute wissen, auch wenn sie die Serie nicht gesehen haben, worum es in etwa geht. Todkrank und dann kocht er Meth und wird reich und vielleicht wissen einige sogar noch, dass er dann am Ende stirbt. Das reicht als Assoziation.
Oh Gott, das muss ich rausschneiden.
Spoiler Alert.
Streaming-Tipp übrigens, Breaking Bad.
Ja, Breaking Bad ist ja eh schon 100 Jahre alt.
Es gibt ja die Staffel danach, wo er nur geduscht hat.
Ich kann spoilern, dass Walter White und Pinkman in der letzten Folge von Better Call Saul.
Bitte.
Alarm.
Ich bin noch so weit nicht.
Ja. Und auf der anderen Seite eben in diesem Gag, du kannst davon ausgehen, dass die Leute, selbst wenn sie nicht viel über Bitcoin wissen, damit assoziieren, da sind Leute sehr reich mit geworden. Und dann sagst du, ich glaube, ich habe einen Gag, den viele verstehen.
Das Schöne an dem Gag ist ja tatsächlich, dass er in dem Kontext des Serienbuches, weiß man zumindest, ist Walter White auf jeden Fall, reicht viel, viel mehr Leute, als wenn ich ihn jetzt einfach, oder beziehungsweise verstehen ihn mehr Leute, als wenn man ihn jetzt so unvermittelt bringt. Weil dieser Kontext ist auf die richtige Spur führt, dass man ihn eben auch verstehen kann, ohne die Serie gesehen zu haben.
Meine Wortmeldung ist aber, wenn er mit Hut da steht, dann ist er für mich Heisenberg.
Okay, das macht's schwierig.
Nein, aber ich finde zusammenfassend den Satz, den du gesagt hast, oder was wäre wenn, die was wäre wenn Liste ist, glaube ich, gut. Also egal welches Thema, es geht ja immer darum, etwas zu schaffen, einen Überraschungsmoment. ne? Also in irgendeiner Geschichte, ist ja egal wo, ne? Also dieser Überraschungsmoment, das ist ja der Gag irgendwie, also diese berühmte Fallhöhe, ja?
Ja.
Und da ist diese Was wäre wenn Liste irgendwie eigentlich für ein ganz ganz guter Tipp, den man immer nutzen kann.
Es wäre eine Zutat der Rezeptur, um auf Ideen zu kommen. Man muss natürlich sagen, es gibt natürlich noch andere Techniken.
Na,
Übertreibung,
klar.
Untertreibung, was weiß ich nicht alles. Aber ich glaube, dass man jetzt erstmal festhält, dass man hart nachdenken muss, um auf eine gute Idee zu kommen, ist der erste Schritt Richtung gute Idee. Und die Humortechniken, das ist vielleicht ein Punkt, den man zu einem anderen Zeitpunkt nochmal besprechen kann. Aber im Grunde genommen, denke ich, ist die Frage erstmal ganz gut beantwortet.
Oh, mehr als beantwortet, Oliver, oder? Doch.
Ja. Kannst dich ja nochmal melden, Oliver. Danke für die schöne Frage.
I had a stream.
Jetzt kommen wir von der harten Arbeit zu den angenehmen Seiten des Lebens, unseres Lebens. I had a stream. Wer von euch beiden hat denn mal ein paar schöne Streaming-Tipps mitgebracht?
Ich wollte nochmal, weil du gesagt hast, von der harten Arbeit rein ins Vergnügen, aber der Tom hatte am Anfang gesagt, dass er auch an fiktionalen Projekten arbeitet. Geht das so in Richtung Serie oder was? Also du musst nichts verraten.
Es gibt einen,
hast du was fertig?
Kinofilm leider nicht.
Ein Kinofilm?
Es gibt einen Kinofilm in der Mache, tatsächlich, ja. Und das andere ist tatsächlich so ein Projekt, das ist noch am Anfang, das geht in Richtung Sitcom, das ist aber noch zu früh, um da genauer drüber zu sprechen.
Okay,
aber
ist da noch eine Rolle frei?
Im Casting sind wir noch
lange. Ah, lange aber, nicht. Lange
sag, nicht. Sag, was du so alles drauf hast.
Hör mir da nochmal eine Rolle auf.
Thomas, hattest du nicht an der Serie mit dieser Krankenschwester mitgearbeitet?
Schwester.
Hier
liegen Sie richtig, ja. Von RTL. Da habe ich mitgearbeitet.
Entschuldigung. Ja, weil du sagtest,
ich kenne das noch nicht.
Das kennst du noch nicht.
Schwester. Hier liegen Sie richtig. Das ist so lustig.
Ja, weil du gerade sagtest, es wäre nichts fertig. Weil ich habe doch ganz anderes im Hinterkopf.
Die ja, leider ist, sogar leider ist die Serie ja fertig nach 2 Staffeln, also die wurde nicht verlängert.
Aber sie ist bei dem Streaming-Portal der RTL-Gruppe.
Nee,
RTL
das Plus ist natürlich,
ist ja, Abruf,
ja, aber ach, über ältere Projekte spreche ich nicht so viel. Okay. Da habe ich tatsächlich gar nicht an den Folgen mitgeschrieben, sondern komplett den Comedy-Punch gemacht, also nochmal am Ende, als die ihre Folgen fertig hatten, nochmal drüber gegangen, wo kann man noch einen Gag eventuell optimieren, wo kann man noch einen Gag
zusätzlich
reinmachen. Ich nenne das immer so, da gibt es keine eindeutige Berufsbezeichnung.
Also ich finde das irgendwie, ich bewundere dich ja, ne? Ich habe mal einmal als Autor gearbeitet für einen Comedian, für musste eine Laudatio halten beim Radiopreis und die habe ich ihm geschrieben. Er hat's voll verkackt und ist aber auch eine sehr schwierige Veranstaltung, habe ich gehört, irgendwie, weil da auch so, weißt du, so die ganzen Radioleute, die per se irgendwie, also Radio-Comedy ist ja auch nochmal so ein eigenes Ding irgendwie, wo man hier und da sich fragt, was ist nicht in Ordnung mit euch. Cool, aber dann gibt's nochmal so Menschen, die bei Serienskripten nochmal drüber gehen und sagen, so, das geht lustiger.
Werden, glaube ich, zu selten genutzt und das sage ich nicht, weil die Leute mir Geld dafür geben sollen, sondern ich kann verstehen, dass es sich so anhört, wie die Skripte sind zu schlecht, dann kommt einer und der macht noch ein paar Witze da rein. Optimalerweise sind die Skripte schon sehr, sehr gut, aber wenn du eben, und du hast es eben gesagt, dass das wahnsinnig kompliziert ist, so eine halbe Stunde und da soll eine Geschichte erzählt werden, da sollen die Figuren erzählt werden, die Konflikte und dann soll aber auch noch sehr, sehr lustig sein. Wenn du das einmal gemacht hast und gemerkt hast, wie komplex das tatsächlich ist, dann ist auch gar kein Wunder, dass es selten ein Autor, eine Autorin gibt, die das alles gleich gut drauf hat. Dramaturgie, Figuren, Gags. So, und deswegen am Ende einfach zu sagen, da ist noch mal jemand und ich versuche das dann immer tatsächlich nicht zu zeigen, hier, ich habe die geilsten Gags, sondern zu sagen, was fehlt mir da noch? Und wo kann man vielleicht wirklich 3 Dialogzeilen, in denen noch kein Gag ist? Und bestenfalls gelingt es mir, da noch einen Gag reinzubringen, ohne dass er das andere stört. Also ich möchte nichts kaputt machen, was gut ist.
Ich verstehe das jetzt auch so bei dir, also was du jetzt erzählt hast, dass es ja nicht zwingend sein muss, dass du den Gag verbessern musst oder mehr Gags reinbringen musst. Es kann ja durchaus auch teilweise das Timing oder das Pacing dieser ganzen Folge sein, dass du da gucken musst, dass dann danach vielleicht ein bisschen Pause ist, damit der Gag mal wirken kann oder dass da nochmal schneller was kommt. Ist ja nicht so, dass du wirklich komplett die Kollegen da berichtigen musst oder so, ne?
Ey, auch das gibt es ja und das wäre ja auch nicht falsch. Also das Ding ist, wenn die Serie besser wird, weil jemand, das nennt man dann am ehesten irgendwie so Skript-Doktor, dass man sagt, wir haben eigentlich eine gute Idee und ein gutes Skript, aber irgendwas stimmt noch nicht. Und der sagt, ja, ich kann euch sagen, ihr müsst viel schneller, ich mach das mal hier, die erste Szene ist zu lang und das können wir rauslassen und dann können wir das noch machen und dann funktioniert am Ende die ganze Nummer besser. Dann haben meiner Meinung nach alle gewonnen, Auch wenn man als Künstler natürlich denkt, ach, schade, warum ist jetzt meins noch verändert worden? Aber wenn die Nummer am Ende dadurch besser ist, dann haben alle gewonnen.
Das ist übrigens in Hollywood ein sehr gut bezahlter Job, Script-Docs. Script-Doctor ist, da kommst du irgendwie, wenn er die, musst du die Scheiße retten, ne, irgendwie, die da vielleicht jemand anders verbockt hat und dann noch irgendwie, ne?
Absolut.
Mich interessiert das immer irgendwie so ein bisschen, also persönlich, weil ich ja auch Fan bin. Weißt du, zum Beispiel von James Bond, weil wir haben so ein James Bond Buch gemacht, wo die dann noch beim Dreh irgendwie auf der Location irgendwie am Buch geschrieben haben und so, verrückt.
Ja.
So, Kinofilm, hattest du gesagt. Kinofilm. Darfst du da schon irgendeine Tendenz, wird der kommen?
Das ist tatsächlich zumindest schon mal offiziell.
Ah,
ja, da wurde schon drüber geredet. Ich darf also sagen, dass wir eine Ruhrpott-Komödie machen wollen.
Nein.
Ja, eine Ruhrpott-Komödie. Und zwar, wir wollen nicht, was ich auch sehr mag, die knallige Ruhrpott-Komödie mit so den absoluten Klischeebildern, sondern tatsächlich so ein bisschen mehr ein Denkmal setzen.
Ein Denkmal?
Aber lustig.
Ja, das ist ja schön.
Darf also man, wenn ihr dafür noch zwei Cartoonisten braucht, die dort mitspielen, die zwei Stricher stehen bereit.
Vielleicht für das Storyboard, das Herr Uschmann.
Aber da gibt es doch keinen Titel oder so.
Den Titel gibt es schon, der ist Kowalski.
Kowalski?
Der Arbeitstitel Kowalski, Und
ein Freund von mir, der hat eine Band, die heißt Kowalski.
Es ist ja auch tatsächlich kein ganz ungewöhnlicher Name. Und der
Gab es nicht ein Comic-Magazin?
Es gab ein Comic-Magazin Kowalski, ja.
Das war
und schon sagen die, ihr habt uns den Titel geklaut.
So gibt es schon andere Protagonisten, Regie oder so?
Nee, das ist alles im Gespräch, weil wir auch wirklich einfach mit dem Buch jetzt nochmal in der zweiten Runde gerade anfangen, das nach den Interessen der Finanzierer noch mal ein bisschen zu optimieren.
Ja, aber eine Produktionsfirma gibt es schon.
Die gibt es schon, ja.
Okay. Olli will hart ins Detail. Warum?
Nein,
warum?
Ich finde das vollkommen okay. Ding ist tatsächlich, also wie gesagt, es ist schon etwas öffentlich in einem Panel schon mal gesagt worden. Und wer Lust hat, der googelt sich da und hört sich mal ein bisschen an. Da ist auch was zum Inhalt gesagt worden. Und gleichzeitig, ein bisschen halte ich mich noch zurück.
Ich könnte endlich meine Manta-Manta-Geschichte erzählen.
Bitte, los.
Nein, weil das sind ja, es gibt ja so viele Projekte, die geil sind, die vielleicht gemacht werden, vielleicht aber nicht. Ich sag mal so, Kalle Grabowski, das wird dir ja auch was sagen.
Ja,
per se erstmal, wo jeder Filmfan sagt, ja geil, ne, so nach der Una-Trilogie bin ich ein großer Fan von, jetzt nochmal den Kalle mit den drei Charakteren irgendwie zu beleuchten, super. Und dann gab es so ein Crowdfunding und so, und das ist aber irgendwie, hat das nie geklappt. Und
ich hörte davon.
Ja, und Ralle wird ja jetzt ohnehin jünger und so, weißt du, solche Dinge irgendwie, deshalb bin ich da immer sehr interessiert, ob das schon in so einem Stadium ist, wo man sagen kann, ja, das kommt wahrscheinlich doch, also zu 80% oder sogar vielleicht mehr. Das ist halt, das finde ich gut, weil es gibt so viele Sachen, die Leute haben wollen, irgendwie so emotional, gerade halt nach Bang 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 und so, die aber dann nicht kein Finanzier finden, ne? weil die vielleicht denken irgendwie, ja, ihr da mit eurem Ruhrgebiet, ey, lasst uns so in Ruhe. Das will doch keiner sehen.
Wobei jetzt Manta Manta 2 in der Mache ist. Also.
Ja, ja.
Aber im Endeffekt, bei fiktionalen Projekten sage ich immer, wir machen einen Schritt 4 von 1000. Also du weißt genau, das kann aus den unglaublichsten Gründen dann am Ende nichts werden. Wir versuchen gerade, es hinzukriegen, dass es was wird.
Ja, wir drücken die Daumen.
Wir drücken die Daumen. Pass auf, ich muss sie jetzt erzählen, sonst ist der Film abgedreht irgendwie. Und in den Kinos, ich habe es nicht erzählt. Weil ich habe mal in einer der ersten Folgen hier gesagt, so, ich bin Teil von Manta Manta. Und
oh Gott, wir lösen jetzt wirklich diesen Cliffhanger auf.
Ja, Entschuldigung. Ey,
der unaufgelöste Cliffhanger.
Ich hab jetzt schon wieder gelesen, dass die da drehen und Til Schweiger hat Eis gekauft für alle in, was weiß ich, wo die da drehen, in Wuppertal oder Dortmund, egal. So, Freunde, ich habe beim ersten Manta-Manta-Film, gibt es die Szene, wo Uwe Fellensiek, mein lieber Freund Uwe Fellensiek, der spielt einen Disco-Besitzer. Kennst du den Film? Manta, hast du nie gesehen, oder was?
Nein, ich komme aus Bergheim und wir haben da so eine schwierige Beziehung zu den Mantas.
Du warst in Bergheim?
Im Bergheim. Du bist in einem Club groß geworden.
Absolut.
Die ganz harte Schule.
Sag mal, das erklärt dir jetzt einiges.
Ich bin ins Bergheim gekommen. Nein, Bergheim. Bei Köln.
Das ist doch bei Köln, ne?
Ja, und das sollte ja angeblich damals immer die Manta-Hauptstadt sein.
Ist das so?
So hieß es.
Aber der Film spielt ja eigentlich in Wuppertal.
Leider, ja.
So, aber die Disco-Szene ist in Frechen gedreht worden. Und zwar an der Diskothek Westside. Mhm. So hieß sie damals. So, und jetzt, Freunde, wer hat das Logo gemacht von dieser Diskothek?
Aha. Nein.
Ich bin ja auch Grafiker.
Nein.
Und ich habe das Logo gemacht für die Diskothek Westside. Und im Film sieht man halt die Neon-Reklame mit dem Logo und bei dem Miss Wet T-Shirt Contest in dem Film.
Warst du dabei?
Nein, da war ich nicht dabei. Haben alle Frauen natürlich ein T-Shirt an mit meinem Logo quasi. Und das ist halt so entstanden, mein Vater, der hatte so ein kleines Grafikbüro, eine Siebdruckerei und so, und der hat sehr viel für Diskotheken und Restaurants und so gearbeitet. Werner Lennemann war damals der angesagte Innendesigner, Innenarchitekt für Diskotheken. Der hat das Tarm Center gebaut, davor Teatro de Tau, irgendwie die Älteren werden sich erinnern. So, und der hat dann halt irgendwie auch den Job bekommen, dieses Westside zu designen, diese Diskothek, diese Großraumdiskothek. Und dann waren wir dann halt mal da irgendwie ganz am Anfang, da war das noch eine leere Halle und dann hat Werner angefangen zu planen und ich habe das Logo dann gemacht. Und so bin ich im Manta-Manta-Film gelandet.
Verewigt in einem Film.
Also ich habe auf jeden Fall jetzt das Level schon erreicht, irgendwie als alter Mann bei der Comic-Con aufzutreten. und lustig, ich habe es dann Jahre später mal gegoogelt und dann hat irgendein Typ, ein Grafiker oder so ein Student aus dem Kölner Umland hat eine Schrift gemacht aus meinem, weil das war ja Westside, also nur, ich habe das mit dem Rapidographen gezeichnet und der hat ein komplettes Alphabet dann aus dieser Schrift gemacht, die ich da gezeichnet habe.
Der hat ja so die Schrift geklaut, wo wir wieder beim Thema wären.
Ja, wie auch immer. Aber das ist halt die Szene, diese berüchtigte Szene, Uwe Fellensiek, der Till Schweiger einen aufs Maul haut und sagt, es will doch keiner was von deiner Uschi, ne? Und jetzt setz ich in deine Proletenkarre und mach einen Abgang, du Wichser. Das ist der Satz. Das war meine Geschichte. Also wir sind total abgeschweift. Also, es tut mir leid, aber ich musste sie erzählen.
Ja, jetzt ist es raus. Ich hatte eigentlich gehofft, du wärst da irgendwo zu sehen, aber das Logo ist natürlich auch schön.
Ja.
Jetzt haben wir es wenigstens hinter uns. habt ihr Streaming-Tipps mitgebracht?
Mache ich ganz schnell. Ich habe eine Serie, ich habe ja gesagt, ich muss sehr genau gucken mit meiner Zeit, was schaffe ich. Und ich habe eine Serie jetzt 4 Folgen geguckt von, ich glaube, 6. Fett und Fett heißt sie.
Fett und Fett?
Und wenn sie euch nichts sagt, dann ist das nicht verwunderlich, aber schade, denn Fett und Fett ist vom Autorenkollegen Jakob Schreier, der auch für
den Jakob Schreier.
Der Jakob Schreier.
Ja, Olli, du sagst das so. Entschuldige, dass ich da jetzt dann doch zu dem Streaming-Tipp was sagen wollte. Ich wollte ja eigentlich mich raushalten heute beim Streaming-Tipp. Aber Jakob, da schließt sich der Kreis. Schöne Grüße an Jakob. Der hat tatsächlich bei der Sommerakademie in Kassel, bei der Karikatura, auch eine Cartoon-Woche gemacht. Da waren wir gemeinsam und daher kenne ich ihn. Und ich kenne auch diese Serie, weil er natürlich gepostet hat, dass er diese Serie da jetzt am Laufen hat. Dann habe ich auch reingeguckt. Ja. So entwickelt sich das. Ich glaube, er macht weniger Cartoons inzwischen, sondern schreibt und steht dann auch vor der Kamera. Also schön, wie das ja alles zusammenläuft.
Nein, das ist ja hier, das ist full circle.
Ich wusste ja nicht mal, dass er Karikaturen gemacht hat.
Cartoons. Fett und Fetter heißt sie.
Fett und Fett.
Fett also, und Fett.
Ja, und es ist gar keine dicken Comedy, überhaupt nicht. Er erklärt sehr schön in seiner Figur, woher das kommt. Unbedingt gucken. Und das ist die zweite Staffel. Die erste hat das ZDF, glaube ich, vor 2 Jahren gemacht. Und angefangen hat das, als er mit seiner Studienkollegin Chiara Grabmeier, die vor allen Dingen für die Regie zuständig ist, aber mit ihm eben auch entwickelt. Die haben wirklich aus so einer Bierlaune heraus meine erste Folge für YouTube gemacht und dann noch eine zweite und eine dritte. Und das ist wirklich vom Storytelling her, muss ich sagen, großartig, weil es geht so um so ein, in der ersten Staffel der N20er, der es noch nicht so ganz gebacken kriegt. Jetzt ist er der Anfang 30er, der es so ein bisschen gebacken kriegt. Aber jedes Mal, wenn du gerade auch aus Serienerfahrung denkst, ha, ich weiß, wo das hinläuft, ich weiß, wo das hinführt und welcher Gag daraus entsteht, dann nehmen die einen anderen, viel besseren, eine andere, viel bessere Abzweigung. Und es sind großartige Folgen. Also
und jetzt weißt du auch, woran das liegt, dass das so großartig ist. Er hat als Cartoonist gelernt.
Alter, ey.
Absolut.
Der hat was aus seinem Leben gemacht. Ja. So sieht's aus. Er ist nicht bei Cartoon hängen geblieben,
würde mir gern schön reden, dass er als Cartoonist die Erfahrung in die Serienproduktion mit eingebracht hat und deswegen die Serie so gut geworden ist. Aber du kannst es natürlich auch sehr negativ ausdrücken, Olli. Schön. Super.
Also, ZDF Neo oder ZDF Mediathek, es läuft gerade, glaube ich, im Fernsehen, aber ansonsten Mediathek Fat ist einfach das Fetter. Einfache. Fett und Fett.
Fett und Fett.
Wir schreiben es natürlich in die Shownotes.
Fett und Fett. Gut. Ja, aber wo wir bei den Serientipps sind, ich habe ja krank im Bett gelegen irgendwie und ich habe alles weggestreamt. Ich habe viel, viel mehr, als ich jetzt hier sagen darf. Das wurde mir verboten von dem, weil wir so lang sind schon. Ich habe aber hier einen Tipp, die Serie heißt The Terminalist, die Abschussliste. Das ist eine Serie mit dem Chris Pratt, den kennen wir von Jurassic World und von Guardian of the Galaxy, ne? So, da kann er aber seine Schauspielkunst nicht so entfalten, in dieser Serie doch sehr. Also ich will mal kurz irgendwie so, der Soldat James Reese kehrt aus einem Einsatz verändert zu seiner Familie zurück. Seine gesamte Einheit wurde bei einer geheimen Mission in einem tödlichen Hinterhalt gelockt. Er wird von Erinnerungen geplagt, die sich teilweise widersprechen. Und die habe ich geguckt, durchgesüchtet quasi, die ist super, weil...
Wie lange ist die?
Die ist, die hat schon 10 Folgen, glaube ich. Okay. Und die ist aber grandios gefilmt. Und zwar hat das der Kameramann gemacht, der heißt Armando Salas, der auch Ozark gemacht hat. Und da ist jede Einstellung geil. Also weißt du, wenn dir das schon unten auffällt, dass wirklich jede Einstellung super ist, echt gut, weil, und man muss ja wissen, wenn man eine Einstellung hat, immer so eine totale irgendwie oder irgendwie so eine Häuserfront, wo man viel mehr sieht eigentlich als normal, sag ich mal, dann muss man ja von der Ausstattung her den ganzen Scheiß machen irgendwie. Also dann kann man ja nicht nur den einen Ausschnitt irgendwie streichen, sondern dann muss man die komplette Häuserfront streichen. Zum Beispiel. Also wenn man das jetzt neu in einer anderen Farbe haben möchte. Aber das ist mir sehr, sehr angenehm aufgefallen. So, und dann habe ich noch einen
Tipp. Ganz kurz zu der Serie, ja? Also danke für den Tipp, weil das hatte ich jetzt auch in einer Wiedervorlage, wollte sie mir ansehen, bin noch nicht zugekommen, aber wenn das empfehlenswert ist. Läuft bei Amazon?
Läuft bei Amazon.
Okay, haben sie natürlich jetzt mit Chris Pratt da wieder einiges gut zu machen gehabt. The Tomorrow War war ja wohl nicht so gut, hat viel Geld gekostet
und
seine schauspielerischen Qualitäten jetzt nicht so nach vorne gestellt.
Nee. Also, aber hier ist er so ein Navy Seal, kommt da zurück und so und auch so ein gebrochener Typ und so und da passieren auch ein paar schlimme Sachen. Und
nicht witzig.
Nee.
Weil sonst ist er ja immer so cool und witzig.
Nein, genau. Also das ist mir angenehm aufgefallen, dass er irgendwie, der kann ja echt schauspielern. Weil ich fand jetzt auch bei den anderen Filmen, die er da so gemacht hat, irgendwie, da kommt man ja nicht so wirklich dazu, irgendwie zu Schauspielern. So, dann habe ich aber noch einen Tipp, der Film heißt The Gray Man. Und da will ich nur den Pressetext, der CIA-Agent Kurt Chantry ist schon zu Lebzeiten eine Legende, bekannt für sein lautloses, vor allem treffsicheres Töten. Kein Job geht ihm durch die Lappen, keine Zielperson überlebt seine Attentate. Als Chantry jedoch für seine Bosse nutzlos wird, kommt Netflix und zahlt ihm 20 Millionen Dollar.
Ist nicht so doll, meinst du?
Ey, Freunde. Also so ein Action-Gewitter, aber auch mit Action-Sequenzen, wo man so sagt, ja gut, irgendwie so richtig nachgedacht hat da auch keiner, ne, irgendwie. Also ist halt teuer produziert, hat 200 Millionen gekostet, aber ey, keine Idee, also null. Also man kann sich angucken, irgendwie, wenn man so auf sinnlos Geballer auch so immer so Time-Sprünge, ne, irgendwie, dann hat man wahrscheinlich irgendwann festgestellt, Moment, jetzt Zeit, dann 10 Jahre vorher, weil wir müssen ja nochmal etablieren, dass die Beziehung zu der Person irgendwie eigentlich relativ wichtig ist, weil er da ja irgendwie so dann jetzt wieder Jetztzeit, dann ist eine Frau, die in Berlin losfährt, plötzlich irgendwie in Wien in der nächsten Szene. Also völliger Scheiß, also irgendwie, also wo du dich fragst, irgendwie, Freunde, ihr habt doch 200 Millionen Dollar, also da muss man nochmal Leute irgendwie einstellen, die sich damit auskennen. Natürlich ist der schön gefilmt und so und auch Locations und so, aber nee, also da war ich enttäuscht. Die anderen Tipps, die sage ich euch in einem Mal.
Rayman sollte doch so ein bisschen der neue James Bond werden, aber ich...
Ja, aber nein, Freunde, also ich sag mal so, ne, 200 Millionen Dollar machen noch kein John Wick, ne, also würde ich mal irgendwie vielleicht, also man hat, sind ja auch renommierte Regisseure, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die haben halt irgendwie hier, aber da bin ich auch nicht so ein Mega-Fan von Civil War und Endgame und so, also die Avengers, weil das fand ich auch irgendwie am Ende irgendwie alles immer so ein bisschen drüber. Die haben da jetzt Regie. Ich habe manchmal das Gefühl, da kommt dann Netflix, weil das ist das neue Hollywood irgendwie und die haben irgendwie dann halt, die müssen ja halt irgendwie teuer produzieren oder zumindest Stars einkaufen und Star-Regisseure einkaufen, damit die Leute irgendwie diese Filme gucken. Aber das funktioniert nicht immer.
Ja, aber die Zugriffszahlen geben Netflix ja leider Gottes recht, weil die ganzen Sachen ja auch sehr intransparent sind. Also da, man weiß nicht, sind die Sachen jetzt 10 Minuten angespielt worden und dann hat man vor lauter Langeweile wieder abgeschaltet oder ist es wirklich durchgelaufen? Und so ein Film ist dann trotzdem Top 10 auf Platz 1 auf einmal in Netflix-Charts und von daher werden die dann auch einfach so weitermachen.
Ja,
ich bin auch der Meinung, mehr Klasse statt Masse und das ganze Geld vielleicht auch mal in kleinere Produktionen stecken. Sind ja auch sehr viele schöne Sachen bei Netflix gelaufen. Die Studio, was du gerade erwähnt hast, von Jan Böhmermann beispielsweise hier, How to Sell Drugs Online Fast beispielsweise.
Ja, da gibt es jetzt so einen Spin-off.
Kann ich mir vorstellen, hat jetzt auch kein Vermögen gekostet, ist aber einfach geil gemacht und innovativ. Und dann 200 Millionen waren es, ne? 200 Millionen Dollar. Dagegen, weiß ich nicht.
Ja, ich meine, natürlich ist das sauber gefilmt und so, ne? Aber ja, wie auch, also ich finde eigentlich das Schlimme ist irgendwie, dass man bei der Kohle nicht eine gute Story sich ausdenkt irgendwie und sagt, cool. Ne? Also ist ja auch nicht so schwer. Das bemängel ich eigentlich irgendwie, dass man dann einfach irgendwie sagt, ja, da hat man so ein Skript, ja, der wird da und dann geht er da hin und dann ist Schluss, ne? da habt ihr mal richtig gut drüber nachgedacht, ne?
Ist wahrscheinlich genau das gleiche Problem, was ich gerade bei Prime mit Tomorrow War erwähnt habe. Genauso viel Geld rausgehauen für einen Film, der jetzt nicht unbedingt das beste Drehbuch hatte.
Naja, vor allem, weil die, aber ich weiß das halt von einem Kumpel, die machen das Grading für Netflix-Serien und die wissen heute schon, was sie in 2 Jahren machen. Also das ist ja super durchgetaktet alles irgendwie. Und dann sagst du dir natürlich, wie kann denn dann sowas passieren irgendwie, dass da vielleicht irgendwie so eine nicht ganz so gute Story irgendwie verfilmt wird. Aber egal, wir sind ja nur kleine Lichter irgendwie. Wir sind ja nur kleine Fürze im Universum der Medien irgendwie, noch niemals stinken, ja, so würde ich sagen. Gut, ja, das waren die Streaming-Tipps jetzt.
Das waren die Streaming-Tipps.
Auf die Ohren.
Thomas, hast du uns was für die Ohren mitgebracht?
Zufällig habe ich etwas dabei, als hättest du gesagt, wir haben eine Rubrik, in der man einen Musiktipp mitgeben
darf. Ja gut,
darf.
Wir sind der Podcast der Transparenz. Wir reden ganz offen darüber. Wir nehmen uns auch Kritik an. Ja. Wir lesen auch vor, wenn wir als Arschlöcher bezeichnet werden. Und von daher ganz transparent, natürlich haben wir ein Vorgespräch geführt, damit du nicht ganz unvorbereitet hier bist. Also
Absolut.
Hast du natürlich was für die Ohren
mitgebracht. Ich habe etwas. Und das ist aber tatsächlich auch, bin ich froh, neuere Musik promoten zu können, weil ich ansonsten, da müssen wir ehrlich sein, ich bin ein alter weißer Mann und mir ist das passiert, was ich nie wollte. Wenn ich bei diesem großen Portal, das seinen Künstlern scheinbar zu wenig Geld bezahlt, mal in die neue Musik der Woche höre, dann passiert mir genau das, was ich nie wollte, dass ich sage, das ist doch keine Musik. Also ganz viel von dem Zeug kann ich nichts mehr mit anfangen. Bis ich Riesentipp entdeckt habe, Deutschlandfunk Nova hat unglaublich gute, natürlich sehr poppige, aber unglaublich gute Musik. Und das Schöne ist, bei diesem Portal, das offensichtlich den Künstlern manchmal zu wenig Geld bezahlt, gibt es eine Playlist. Das heißt, wenn du nicht die ganze Zeit zwischendurch auch noch die Beiträge von DLF Nova hören willst, dann kannst du eben da die Musik hören. Und das ist unfassbar gutes, sehr unterschiedliches Zeug. Und so kam ich dazu, Orla Gardner zu hören. Wenn Orla Gardner euch noch nichts sagt, dann ist das auch nicht verwunderlich, weil sie, glaube ich, noch nicht die Riesenverbreitung hat. Aber sie macht Folk-Pop, ist, wenn ich richtig informiert bin, eine Irin und macht den aber so schlau und originell
Wenn du dich nicht irrst.
Wenn ich mich nicht irre, dann
ist sie Irin.
Ja. Dann kommt sie aus Gardner. Und ihre Platte heißt Woman on the Internet, hat am Anfang ganz viel YouTube-Kram gemacht und jetzt eben ihre erste selbst veröffentlichte, glaube ich auch auf ihrem eigenen Label veröffentlichte, ja, Platte, hätten wir noch gesagt damals, Woman on the Internet und Anspieltipp Codependency. Ich finde sie sehr, sehr, sehr gut.
Werde ich auf jeden Fall mal reinhören und ich werde es in die Shownotes schreiben.
Ja, unbedingt, weil ich, also das ist so, du hast ein Internetradio, das heißt… Nochmal.
Deutschlandfunk.
Hast du Deutschlandfunk
erst gedacht, Nova. Hast du erst gedacht, was für ein komischer Bandname?
Nein, ja, habe ich auch gedacht. Ah, das ist so wie Tokotronic ne, oder Ketka oder so. Ja. Ne? Deutschlandfunk Nova. Was ist das für
höchste Eisenbahn.
Höchste Eisenbahn. Feuerschwanz, ja, verstehst du?
Sodbrennen.
Nein, das ist aber nur die Radio Station und
ganz
die Künstlerin.
Genau, für junge Leute.
Und die Künstlerin, die Irin heißt.
Ich muss es mir sogar aufschreiben, weil ich Orla Gardner.
Orla Gartland.
Oh, lass da vorne.
Da werden wir auf jeden Fall reinhören. Ihr könnt auch reinhören. Wir haben auch eine Playlist jetzt irgendwie. Wir haben eine Podcast-Playlist, wo wir jetzt zum Beispiel die Orla reinpacken, weil wir immer, also unsere Musiktipp oder Musik aus den Serien packe ich da in diese Playlist und die heißt.
Oder die Wacken-Playlist.
Die Wacken-Playlist.
Diese Woche,
die heißt bei Spotify 2 Stricher tanzen ab.
Geil. Ah,
ne, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht.
Ist die schon öffentlich?
Die ist öffentlich, ja.
Perfekt. Dann wird die natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Das angesprochene Lied von Saltatio Mortis, das neue, das muss natürlich auch dann verlinkt werden. Schöne Grüße an die Band. Wir sind am Ende angekommen.
Schon
danke für eure Geduld, dass ihr so lange zugehört habt. Ich hoffe, meine jetzt nicht euch, sondern die Hörer da draußen, die 5, die wir haben. Also von daher vielen Dank für das lange Dranbleiben. Ich denke, ich kriege es nicht unter 2 Stunden geschnitten.
Das tut mir leid.
Nein, das ist absolut in Ordnung. Ich fand, das war ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch, dass du dir auch so lange Zeit genommen hast und so offen und ehrlich auch mit uns über viele Punkte der Branche gesprochen hast. Dafür kann ich nur ganz, ganz herzlich Danke sagen. Und
danke gleichfalls.
Du bist ein gern gesehener Gast ab jetzt. Du bist quasi der dritte Stricher im Geiste.
Und ich bin ein gern gesehener Gast im Podcast.
Genau. Gern gesehen, ja.
Ja, weil der sieht, haben wir immer gerne das
ich bin sehr hässlich, müssen die Zuhörer
du wissen. Ja, Sie wissen gar nicht, wie hässlich dieser Typ ist. Ich gucke hier, in so ein Ork-Gesicht, ja, irgendwie ist es ekelhaft,
Ist dir aufgefallen, dass er während des Podcasts auch, hatte ich lange Haare bei dieser Pädagogikgeschichte da mit der Firma. Der hat gar keine langen Haare.
Nee, jetzt hat er
jetzt
nicht.
Ein bisschen unrasiert, so wie wir beide heute auch.
Ja, ja.
Also die Gag-Hure hat kurze Haare.
So ist angekommen im Mainstream.
So ist ja, genau.
Also ich sag auch vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich drücke die Daumen für Kowalski.
Dankeschön.
Und ja, ich finde auch, du kannst wiederkommen. Mal irgendwann.
Sehr und gerne.
Es ist Tradition dieses langjährigen Podcasts, dass wir mit deiner Weisheit enden, dem Stricher Spirit. Und das ist natürlich dir, dem Gast, heute vorbehalten. Wir sind raus. Dankeschön fürs Zuhören. Und hier Thomas Rogel, unser heutiger Gast, mit seiner Weisheit.
Stricher Spirit.
Meine Weisheit, jetzt kommt eine K1-Geschichte. Ich habe ja nur ein Kind, das ist 4 Jahre alt. Und im Urlaub gab es am Strand Trampoline. Und da konnte man eine 10er-Karte kaufen und das Kind hat nichts lieber gemacht, als auf diesem Trampolin zu springen. Irgendwann fragt mich meine Tochter, verbrieft, also keine erfundene K1-Geschichte, warum machen die das hier nicht kostenlos und dann können alle da rumspringen? Dann versucht man automatisch natürlich so ein bisschen den Kapitalismus zu erklären und sagt so, naja, aber die Frau, die möchte ja dann auch sich was zu essen kaufen, dafür braucht die Geld und deswegen bezahlt man da ein bisschen Geld fürs Hüpfen. Und dann sagte meine Tochter, aber wenn es kostenlos ist, dann hätte die den ganzen Tag frei. Und da habe ich gedacht, von diesem Kind kann man auch viel lernen. Der Kapitalismus ist tatsächlich das falsche System. Das ist meine Weisheit. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
Dankeschön.